Verantwortung für die nachfolgende Sendung trägt Jens Kubiziel. Ja, hallo. Genau, jetzt sind wir alle da. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Jörg.
Und ich bin der Jens. Und wie wir das jetzt schon seit 25 Folgen zu handhaben?
Nee, ich glaube erst seit 24.
Nee. Also sozusagen, momentan ist es ja so, im Web steht die Folge Nummer 23.
Genau.
Die Verschwörungstheorie-Folge. Aber ganz heimlich und unbemerkt haben wir die Folge 24 schon produziert, die bei mir gerade reift. Und ja, mittlerweile ist das also jetzt schon die Folge Nummer 25.
Dann müsste es ja auch die Folge 26 sein, die wir schon ausgestrahlt haben über Backups.
Das war die 24.
Ach so, dann sind wir jetzt
bei der 25.
Ja, genau. Und die 24 ist noch die nicht im Web steht, oder wie?
Genau.
Ah, okay, gut. Nee, ich dachte, du hattest wieder eine Sendung, fiel mir nämlich auch jetzt mal ein, mit dem eine Aufzeichnung gehabt, Datenschutzbeauftragter oder sowas. Zwischendrin nochmal. Nee.
Also jetzt zumindest nicht seit 23 unter 25.
Ja, okay.
Aber das kann ja noch werden.
Nee, also befinden wir uns erst jetzt in der 25. Sendung. Also haben wir das Ganze gerade mal 24 Mal getan.
Ja, okay.
Okay. Also wir sind heute beim 25. Datenkanal, also jetzt schon anderthalb Jahre bei der Sache.
Ja,
von der Seite
stimmt.
Her. Krass. Mhm. Und
das heißt, wir haben in rund 18 Monaten 25 Sendungen produziert. Mhm. Wenn ich das so richtig sehe. Oh, das ist schon. Ich weiß nicht, hast du das am Anfang erwartet?
Nee, also dass es dass wir so lange durchhalten, habe ich nicht.
Also, du wolltest auch. Sozusagen nur ein totes Pferd, ja, mit der Kuppe quasi, weißt du, ich verstehe, alles klar.
Beziehungsweise, dass es dann doch auch zeitweise recht viel gab, also wir haben ja zeitweise auch mal alle 14 Tage in der Sendung gehabt.
Ja.
Und ja, okay, nee, aber von der Seite her, und wir haben eigentlich auch breitflächig, wir hatten wirklich schon interessante Themen, also
genau.
In allen möglichen Richtungen.
Mhm.
Und so auch heute bei der Viertelhundertsten.
Genau, die Nummer 25, 5x5. Ja, also eigentlich hatte ich ja so überlegt, ob ich als Jingle so einen Einspieler mache von einer Person, die sagt, aber ich liebe euch, ich liebe doch alle Menschen. Weil das hätte eigentlich heute ganz gut zu dem Thema der Sendung gepasst, zumindest so als Einspieler. Ja, bei mir muss ich aber auch sagen, dass aus Zeitgründen ich hatte auch einen anderen Einspieler, den ich noch mit hatte, den ich eventuell dann im Mitschnitt noch vor die Sendung mitstelle. Aber aus Zeitgründen habe ich es einfach nicht geschafft. Also ich habe gerade schon Jörg erzählt, ich habe quasi jetzt 5 Minuten vor der Sendung gerade eine Telefonkonferenz beendet und werde dann quasi direkt nach der Sendung weiter in so Projektarbeiten einsteigen. Also das ist jetzt quasi für mich noch eine nette Unterhaltung, die 2 Stunden. Das Gehirn mal ein bisschen zu entspannen und was anderes zu machen. Mhm. Genau, und eigentlich hatten wir diese Sendung was vor, was wir schon in der letzten Sendung vorhatten. Und wir haben also das jetzt nochmal eine Sendung weitergeschoben. Und ja, mal gucken, ob es dann in der nächsten Sendung klappt. Ja, in dieser Sendung haben wir uns halt versucht, ein bisschen im aktuellen Thema anzunähern. Und zwar vor 3 Wochen, also Anfang Juni, brachen so ein paar Nachrichten rein, dass es also so eine umfassende Internetabhörung, Telefonabhörung, was auch immer Abhörung gibt. Und also wer die Nachrichten verfolgt, das köchelt jetzt weiter vor sich hin, und derjenige, der das also veröffentlicht hat, der heißt Edward Snowden, das ist also ein Mitarbeiter der NSA, hat auch angekündigt, dass er nach und nach auch weitere Veröffentlichungen machen möchte, so, und auch für den Fall, dass er festgenommen werden sollte, ist wohl gesichert, dass da weitere Veröffentlichungen kommen. Also es ist zu erwarten, dass auch diese Nachrichten noch eine ganze Zeit anhalten. Und als ich so die Nachrichten gehört habe, habe ich mich so wieder an diverse Vorträge erinnert, die ich so in der letzten Zeit gemacht habe. Und also je nachdem, wenn es so um das Thema Verschlüsselung geht, Kryptographie oder wenn ich mich in diesen Bereichen bewege, dann neige ich hin und wieder bei meinen Vorträgen mal dazu, die Menschen zu fragen, was denn der größte Geheimdienst der Welt ist. Und dann erwarte ich halt immer mit Spannung Antworten, und wenn sich Leute trauen, dann sagen sie in der Regel CIA. Das ist, also CIA ist, glaube ich, auch der bekannteste Geheimdienst, der nicht geheimste Geheimdienst der Welt. Aber, also ich meine, es ist natürlich jetzt auch die Frage, ob der Dienst, auf den ich hinaus will, wirklich der größte ist, weil es gibt natürlich auch in China diverse Nachrichtendienste, und das, da, je nachdem, wie man misst, können das da durchaus größere sein als der, auf den ich raus will meist. Und der, auf den ich raus will, ist halt die NSA, also die sogenannte National Security Agency. Und ja, das war halt sozusagen für mich jetzt der Punkt zu sagen, ach, wir ändern nochmal kurz den Plan und versuchen mal, also ich versuche mal das, was ich so über die NSA so weiß, zum Besten zu geben. Und ja, dann könnt ihr das versuchen nachzulesen und ein bisschen nachzugoogeln. Wobei, also ich muss sagen, das meiste von meinem Wissen habe ich aus Büchern gezogen. Und zwar zum einen gibt es diesen James Bamford, der bekannt ist und natürlich jetzt auch sehr gefragt als Interviewpartner gerade. Und er hat schon Anfang der 80er Jahre, also 82 oder 83, ein Buch geschrieben, das hieß The Puzzle Palace. Also der Puzzlepalast. Also ich muss sagen, ich lese die ganzen Bücher auf Englisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Also einige gibt es auf Deutsch, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob es jedes seiner Bücher auf Deutsch gibt. Und jedenfalls, das war sozusagen der Anfangspunkt, das Puzzle Palace Buch. Das, also dort hat er quasi so ein paar Sachen zur NSA geschrieben. Und dann in den Folgejahren hat er eigentlich immer wieder das Thema nochmal aufgegriffen und hat dann noch diverse andere Bücher geschrieben. Jörg,
und ist er denn rein Reporter oder ist das ein Mitarbeiter gewesen? Also ist das in dem Sinne auch ein Whistleblower oder ist es in...
Also er ist in dem Sinne, also in deinem Sinne jetzt kein Whistleblower, also er ist nicht jemand, der jetzt sozusagen dort gearbeitet hat und dann sozusagen Wissen aus der NSA rausgetragen hat und das jetzt sozusagen veröffentlicht. Er ist irgendwie ein, was ist er jetzt eigentlich? Lehrer, ein Autor und Journalist. Und macht also jetzt sozusagen nur aus Interesse Geheimdienstarbeit. Also wenn ich mich richtig erinnere, aber das müsste ich halt auch nochmal nachlesen, hatte irgendwie seine Eltern, ich glaube sein Vater hat irgendwelche Beziehungen zum Geheimdienst, also zum Geheimdienst, was auch immer das heißt. Und dadurch ist sein Interesse geweckt worden. Aber das ist jetzt also frei aus meiner Erinnerung heraus, das müsste man nochmal nachlesen. Ja, und er hat also dann wirklich einige Bücher zur NSA geschrieben. Ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht und die Wikipedia erzählt was von 5 Büchern. Und eben, wie gesagt, es geht halt los mit dem Puzzle Palace, das ist 82 erschienen. Das heißt A Report on America's Most Secret Agency. Das ist dann 2001 nochmal erneuert worden, mit dem selben Titel. Der Untertitel heißt dann nur Inside der NSA. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Body of Secrets. Dann Pretext for War und Shadow Factory. Und ich habe also das erste, das dritte und das fünfte Buch gelesen. Das ist eigentlich ein guter Durchschnitt, wie ich finde. Ja, da gewinnt man quasi schon einen Einblick. Also der hat natürlich viel mit Leuten innerhalb der Agency halt geredet. Der hat halt über diese Freedom of Information Act versucht, da Sachen aus der NSA rauszuklagen, beziehungsweise halt auch einfach zu gewinnen und hat das halt verwertet in den Büchern. Und ich glaube, also er ist auch ziemlich nah an die Wahrheit gekommen, zumindest so, wenn man die Reaktionen dann betrachtet, ist anzunehmen, dass das, was er in seinen Büchern berichtet, sehr nah an der Wahrheit ist. Und ein zweites Buch, was mir irgendwann mal in die Hände gefallen ist, das heißt The Secret Sentry und ist von einem Autor geschrieben, der heißt Matthew Aid. Und das Buch hat ein bisschen einen anderen Ansatz, es geht wirklich so die Geschichte chronologisch durch. Also ich, so im Rahmen meiner Vorgedanken zur Sendung habe ich auch überlegt, das ist, also ich würde es nicht ganz chronologisch aufziehen, aber zumindest so bietet sich das natürlich an, so die Geschichte ein bisschen zu betrachten.
So auch,
ja genau, so wichtige Ereignisse, weil ich denke, dass dann kann man auch relativ gut darstellen, dass dieser momentane Skandal, dieses Programm Prism, was gerade sehr groß diskutiert wird, dass es nicht zufällig irgendwie jetzt gerade entstanden ist, sondern dass ich eigentlich das nahtlos sozusagen in die Geschichte der Agency einordnet. Also das ist jetzt keine Besonderheit. Das ist jetzt, also eigentlich, ich meine, es ist gut, dass es wirklich so diskutiert wird, aber...
Es musste eigentlich kommen.
Ja, es war also sozusagen für die Leute, die sich halt mit dem Thema ein bisschen beschäftigt haben, die auch so Nachrichten gelesen haben. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch auf den einen oder anderen Whistleblower innerhalb der NSA nochmal zu sprechen kommen. Was wollte ich denn sagen?
Ja, das
also für den sollte das klar sein, das war eigentlich mein Wort. Also ich merke nur gerade, also weswegen ich so ein bisschen stocke, mein Headset spinnt halt wieder rum. Also diesmal ist es nicht das Mikro scheint diesmal gut zu funktionieren, auch bei Jörg. Aber mein Headset geht immer mal aus und das ist doch sehr irritierend, wenn man sich mal hört, dann hört man es wieder nur auf einem Ohr und man hört man sich gar nicht. Und deswegen muss ich erstmal versuchen, damit irgendwie jetzt klar zu kommen.
Das, beziehungsweise könnten wir jetzt Glück gehabt haben und das nach nebenan kommuniziert haben, vielleicht.
Genau, wenn jemand vom OKJ mithört, der kann ja dann in der Radiopause uns mal besuchen kommen. Genau.
Das, oder einfach mal im Studio anrufen.
Ich glaube, das Telefon muss ja freigeschalten werden.
Nee, ich dachte, das ist immer frei.
Na gut, diese Diskussion hatten wir ja im letzten Mal schon mal, oder also an einem der letzten Male und vielleicht kann der Jörg einfach mal spontan anrufen. Und wenn das Telefon klingelt, dann können wir ja vielleicht kurz mit dem Jörg mal reden und dann legen wir wieder auf. Also wie gesagt, meines Wissens ist es so, dass das freigeschalten werden muss, wissen wir nicht genau. Ja, also von wie ich mir das ja überlegt habe, ist es wirklich so, dass ich gerne ein bisschen das von der Historie her aufziehen würde und wirklich sozusagen noch weit vor der eigentlichen Gründung. Oh, hört es? Es klingelt. Also ja, ich nehme mal nicht ab, weil Jörg sitzt eh neben mir. Also das.
Ja, also falls jemand von euch angerufen hat, bitte nochmal anrufen. Wir sind jetzt verwirrterweise nicht rangegangen.
Dazu müsste überhaupt mal jemand die Nummer kennen.
Ach so, sollten wir die vielleicht mal verraten?
Also ich kenne die gar nicht.
In Jena, das ist die 03641, die Vorwahl von Jena. Und dann ist es in Jena die 5 und 5 mal die 2.
Ach, 5 mal die 2. Ich kann das von hier aus gar nicht richtig erkennen. Ich sehe noch ganz viele Zweien. Ja. Okay, also 03641, 5 und 2, 2, 2, 2, 2. Also 5 mal die 2 hinterher.
Genau.
Und dann ruft also dann ist mal. Es halt, also auch wenn ihr anruft, müssen wir dann halt erstmal überlegen und probieren, wie wir das Telefon. Ah, da hinten gibt es einen Telefonknopf. Guck mal, wenn du da drauf drückst.
Ah, ich hätte das jetzt, ja, das klingt sinnvoll. Ruft uns an, wir wollen das ausprobieren.
Genau. Erinnert mich an diese Fernsehwerbung. Ja.
Ruf mich an.
Ja. Ja, aber müssen wir vielleicht irgendwie noch eine 090er Nummer schalten lassen. Und dann
würden eher die Leute anrufen.
Ja, genau.
Das ist langweilig hier irgendwie unter Umständen noch über die Flatrate.
Ja, genau, das geht ja gar nicht. Müssen schon hier ordentlich Kosten produziert werden.
Ja. Ja, NSA. Also wann hat eigentlich in den USA das Ganze mit den Geheimdiensten begonnen? Geheimdienste an sich gab es ja schon immer. Alle.
Ja. Ich meine, Geheimdienste, also so zumindest strukturell Geheimdienste gibt es, also ja. Solange ich denken kann. Und
die, also aber die knackigen Geheimdienste, eben NSA, CIA und all dieses Ganze.
Also NSA selbst hatte ja letztes Jahr Geburtstag.
Aha.
Also der hat letztes Jahr den 60. ist langsam, okay. Also kurz vor der Rente sozusagen. Und man kann natürlich die Spuren irgendwie bis 19. Jahrhundert und eher.
Haben die nicht auch eine Gründung gehabt, einen Gründungszeitpunkt?
Ja.
Einen Gründungszeitpunkt?
Die NSA?
Ja.
Ja. Ich glaube, das habe ich mir sogar irgendwo aufgeschrieben. Also das war im Oktober 52. Mal sehen, wenn ich es irgendwo finde, kann ich das sogar ganz genau sagen.
Also wenn die letztes Jahr halt Geburtstag hatten, dann.
Am 24.10.1952.
Aha.
Also das kannst du halt in diversen Dokumenten nachlesen, dass irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwie um irgendeine Uhrzeit, ich glaube früh um 11 oder kurz vor 11, ist halt irgendein Staatssekretär zum Präsident reingelaufen und der hat dann sozusagen die Gründungsurkunde mit einem Kreis von 3 Leuten unterzeichnet und also vielleicht feierlich mit dem Glas Sekt angestoßen. Oder also diesen Schlachtruf Yes, we scan ausgerufen. Das weiß ich nicht. Und das war sozusagen letztlich der Gründungszeitpunkt, der offizielle Gründungszeitpunkt der NSA. Aber eigentlich die Geschichte der NSA fängt schon viel, viel früher an. Und wie gesagt, je nachdem, welchen Schwerpunkt man wählt, könnte man sicherlich auch ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Aber das ein für mich ein wichtiger Punkt, und das ist halt auch sowas, was ich glaube, in dem hier Buch von Bamford diskutiert wird, der zieht halt sozusagen den Anfangspunkt so im quasi jetzt ziemlich genau vor 100 Jahren, also Anfang des 20. Jahrhunderts.
Nee, ich überlege jetzt gerade, also 52 passt ja im Prinzip zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Genau.
So dass man danach die Strukturen oder derartige Dienste geschaffen hat. Aber 1913, 1913, Das ist doch kurz vorm zweiten, ja gut, kurz vorm Ersten Weltkrieg.
Genau. Ja, aber also da ja, gab es das, ja durchaus. Also,
ja schon, nee, das passt zeitlich ja schon in die Geschichte.
Also gerade dort gab es ja auch sehr viele Errungenschaften. Ich überlege gerade, ich glaube, mein Problem ist, ich lese gerade irgendwie zu viele Texte in Englisch. Und ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich das in Deutsch rüberbringe. Also es gab da einige Weiterentwicklungen im Bereich der Kryptographie. Und damals ist natürlich das meiste im militärischen Bereich da geforscht und gemacht worden. Und es gab diverse große Highlights, die so Anfang, also 1910 bis 20 halt da gemacht worden sind. Und ich glaube auch, da ist auch wieder mal in dem Falle dieser Visionärcode gebrochen worden, relativ systematisch. Von diesem, also es war so ein preußischer Offizier, warum auch irgendwie gerade der Name entfallen ist. Müsste man nochmal nachgucken.
Könnte man dann auch nachgucken. Aber dass im Prinzip heraus aus den neuen Möglichkeiten, die sich da ergeben haben, eine entsprechende Organisation gegründet wird, die sich dem Ganzen dann widmet, also die im Prinzip versucht, das auszunutzen, ist natürlich klar.
Ja, genau. Und also wie gesagt, so rund vor 100 Jahren sind so die ersten Strukturen entstanden, genau. Und was mir halt gerade noch so einfiel, ist halt, was die sogenannte Zimmermann-Depesche, das vergleichsweise bekanntes Dokument, was halt auch verschlüsselt übertragen worden ist. Und das ist dann aber halt entschlüsselt worden und die Leute haben dann sozusagen gewisse Schlussfolgerungen aus diesem Dokument auch gezogen. Also kann man mal empfehlen, wenn ihr mal Langeweile habt, sucht mal nach Zimmermann-Depesche oder Zimmermann-Telegramm. Das ist, also die Geschichte ist ganz interessant und wenn ich mich richtig erinnere, muss ich jetzt nochmal ein drittes oder eigentlich schon fünftes Buch erwähnen, glaube ich. Und zwar ist das von David Kahn. Der hat ein Buch, also wirklich die Geschichte der Kryptographie quasi vom Jahr Null bis, ich glaube, bis vor ungefähr 10, 15 Jahren ungefähr aufgeschrieben. Und da spielt halt auch das Zimmermann-Telegramm eine große Rolle mit in dem Buch. Und das ist halt auch ein sehr, sehr interessantes Buch, kann man auch durchaus empfehlen. Ist aber halt sehr dick, ist sind weit über 1000 Seiten zu lesen. Und ja, wie gesagt, also rund ca. vor 100 Jahren, ganz genau war es im Mai 1916, ist halt ein Mensch beauftragt worden, hier auch sich wieder ein bisschen um verschlüsselte Codes zu kümmern. Der Herbert Yardley in dem Falle, das war ein Kryptologe, der hat halt sozusagen den Auftrag bekommen, sich um kryptografische Codes, also diplomatische Botschaften zu kümmern und zu gucken, ob man die vielleicht nicht doch irgendwie lesen kann.
Aber da ging's eigentlich bei solchen Sachen immer nur eher um das Brechen, also dass man versucht, an den Inhalt zu kommen oder umgekehrt auch, das natürlich zu verschlüsseln. Geheimdienste bzw. Staaten haben ja auch ein Interesse daran, geheim zu kommunizieren. Sprich, die interessiert nicht nur dieser Weg, wie komme ich an die Informationen anderer, also wie breche ich im Prinzip diese Nachrichten, sondern wie kann ich auch selbst Dinge verschicken.
Also hier war es wirklich so, dass er nur für das Brechen zuständig war. Und er hat sozusagen Telegramme gekriegt und hat dann seine Leute darauf angesetzt und sollte halt versuchen, das den Inhalt zu brechen. Und meines Wissens ist sozusagen, dass der Zweck seiner Organisation nie die Entwicklung von neuen Codes gewesen. Das lag dann halt wirklich in anderen Händen. Und seine Aufgabe war halt wirklich ganze Menge von Kabeln, wie man sozusagen jetzt weiß, also so diplomatischen Dokumenten in Empfang zu nehmen. Und er selbst hatte sich so auch auf Privatwegen so ein bisschen kryptografische Kenntnisse angeeignet und ist dann irgendwann halt zu dem Leiter dieser Behörde aufgestiegen. Ja, und das, ich meine, wir hatten es schon angesprochen, der Erste Weltkrieg hat ihm das natürlich ein bisschen erleichtert. Also da war es vereinfacht gesagt so, dass das halt so ein Telekommunikation, also es gab irgendwie, ich glaube im Jahr 1912 diesen Radio Communication Act, also der sozusagen versuchen sollte, die Kommunikation oder Telekommunikation, würde man heute vielleicht modern sagen, zu schützen und eben das Leuten unter Strafe gestellt hat, in fremde Kommunikation Einblick zu nehmen. Und zu Kriegszeiten ist es halt aufgehoben worden, dann durfte halt reingeguckt werden, wie man halt wollte.
Na, das beziehungsweise zu Kriegszeiten sind auch Gelder immer da.
Ja, natürlich. Das stimmt. Ja, und dann hat er quasi in seiner Organisation halt wirklich massenhaft da versucht, Dokumente zu knacken und zu lesen und verschiedene andere Sachen halt zu machen. Und war auch wohl ziemlich erfolgreich mit dem, was er betrieben hat. Und also er hat, das ist eigentlich auch sehr interessant, quasi war in Frankreich in der Lehre, also hat irgendwie 1918 ist er nach Frankreich gefahren und da gab es halt eine, jetzt müsst ihr mich korrigieren, Chambre Noire würde ich es aussprechen, oder halt so ähnlich.
Na, Chambre Noire.
Oder Chambre Noire, also irgendeine schwarze Kammer. Eine Blackbox.
Ja.
Und die haben halt auch Entschlüsselungsaktionen halt da durchgeführt. Und das war halt sozusagen, ich glaube, für ihn so der Blueprint, seine Organisation später zu gründen, die American Black Chamber genannt wurde. Zumindest hat er sie später in seinen Veröffentlichungen so bezeichnet. Ob die halt wirklich so Anfang der 20er Jahre so bezeichnet wurde, weiß nicht genau. Aber sozusagen später hat er dann ein Buch darüber geschrieben, über sein Leben in der American Black Chamber und nannte halt diese Organisation immer nur Black Chamber. Und ja, also es war halt wirklich so, dass die zu Kriegszeiten halt das Ganze versucht haben zu brechen, Codes zu brechen, haben Telegramme gekriegt und so weiter. Das Problem sozusagen aus Sicht dieser Organisation war halt, dass irgendwann der Krieg zu Ende war. Und dann trat das Gesetz halt wieder in Kraft und dann hätte man, oder dann durfte man einfach das nicht mehr abhören.
Ja.
Dann durfte man halt diese Telegramme nicht mehr lesen. Und man hat aber doch festgestellt, dass es interessant ist. Das ist also, das ist wie Leute, die so heimlich bei Facebook in Facebook-Profilen rumklicken. Das ist ja auch sehr interessant. Und ja, damals gab es sowas noch nie und da musste man es halt auf dem Wege machen. Ja, und deswegen gab es halt in der Tat so Versuche, das irgendwie anders zu regeln. Und sie haben dann quasi eine private Firma gegründet. Die, ich glaube, irgendwie so Code Compilation Company oder sowas. Und haben sich richtig offiziell irgendwo in New York in so einem Hochhaus niedergelassen und haben nach außen hin ganz normale Geschäfte halt gemacht. Also haben da auch irgendwelche Sachen produziert und verkauft, aber intern war halt das Hauptgeschäft, da diese Telegramme zu kriegen und die auszuwerten, zu gucken, was da drin steht. Und das ging halt so über mehrere Jahre. Also bis knapp Ende der 30er Jahre haben die dort halt wirklich auf ungesetzlicher Basis und verbotener Weise weiter mitgelesen, bis halt irgendwie es wieder einen Regierungswechsel gab. Und es war halt auch recht interessant, dass die halt so vergleichsweise strategisch vorgegangen sind und haben halt erstmal den Präsident ins Amt sozusagen wachsen lassen und seine Stellvertreter und sind dann erst nach einer ganzen Zeit sozusagen hingegangen und so mit so einem tausendseitigen Stapel Papier und sozusagen auf der 999. Seite, wie gesagt, das ist jetzt wieder so ein übertriebenes Bild, steckte dann so ein Zettel, ach übrigens, da gibt es noch diese Black Chamber, unterzeichne nur, dass es für dich okay ist. Und, und sozusagen hier die Ausnahme in dem Falle ist der Henry Stimson. Das war halt so eine Art, also ich würde es vergleichen mit dem Staatssekretär in Deutschland, der dafür verantwortlich war und der hat das halt gesehen.
Er hat dummerweise das gelesen.
Genau. Und der hat halt gesagt, das geht nicht. Also von ihm ist so ein Zitat übermittelt, dass er gesagt hat, Gentlemen don't read other gentlemen's mail. Und sozusagen, er hat quasi noch auf der Stelle die Anweisung gegeben, das muss beendet werden. Das Programm muss beendet werden. Die kriegen halt kein Geld mehr, die Black Chamber. Und die sind halt von zwei Seiten finanziert worden, aber es fehlte dann quasi über die Hälfte des Geldes und damit war es quasi das aus. Und ja, das ist, also dann ist die Gesellschaft abgewickelt worden. Und der Yardley selbst, der hat dann halt ein bisschen was anderes gemacht und ist dann halt Anfang der 30er Jahre auf die Idee gekommen, dass er Geld braucht. Also ich habe in irgendwelchen Quellen mal gelesen, dass er halt auch gerne mal in Casinos bauen gespielt hat. Und dann ergibt sich irgendwann so ein gewisser Geldbedarf. Ja, und da ist er dann halt auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben und sozusagen ein bisschen zu erklären, was diese Black Chamber halt gemacht hat. Und interessanterweise, ein paar Jahre vorher war er da strikt dagegen, weil es natürlich niemand wusste, dass das so eine Black Chamber gibt. Und wenn sie sozusagen klar machen, dass sie hier die Nachrichten gelesen haben und halt wirklich auch wichtige Informationen da rausgezogen haben, ist es halt auch sozusagen dem Feind klar, dass die diese Möglichkeiten haben und die werden natürlich dann auch ihre Kommunikationsmöglichkeiten anpassen. Das ist sozusagen die Idee dahinter.
Ja, das ist klar, aber natürlich wäre es naiv, ich sage jetzt mal von Engländern, Franzosen oder Deutschen geglaubt zu haben, dass die Amerikaner das nicht können oder nicht tun. Also diese Vereinbarung, wir lauschen nicht mit oder sowas, das ist ein schönes Papier, aber man sieht es ja in der Praxis, das Papier bewirkt gar nichts.
Genau so ist es.
Also von der Seite her, den Ansatz fände ich heutzutage immer noch naiv, dass man einfach ein Papier aufsetzt und sagt, daraufhin passiert nichts.
Genau.
Denn, ja.
Ja, aber wie gesagt, deswegen, das war halt also sozusagen die damalige Begründung. Und heute, wie du schon richtig sagst, also Begründung in der Form gibt es heute immer noch.
Aber und eigentlich sind das keine Überraschungen.
Genau.
Das ist eigentlich für jeden selbst nachvollziehbar.
Genau. Also man sieht das halt auch in der aktuellen Politik. Wenn sich halt Möglichkeiten bieten, dann werden die früher oder später genutzt werden. Also das ist einfach so. Also wenn es da halt keine technischen Regularien gibt, die das halt einschränken, dann wird das halt irgendwie auch missbraucht oder in anderer Form genutzt werden, als das mal angedacht worden ist. Ja, aber so, er hat dann irgendwie argumentiert, ach, naja, es ist jetzt mittlerweile so lange her und es ist zu und alles ist gut und jetzt kann er das Buch schreiben. Aber wie gesagt, das sozusagen die Begründung, die man eigentlich immer liest, ist, er braucht halt wirklich Geld, hatte Geldbedarf und hat dann das Buch deswegen geschrieben. Und das Buch schien auch ein ziemlicher Bestseller gewesen zu sein. Also es ist sehr oft und weit verkauft worden und hat ihm auch einiges an Geld eingebracht. Und dann hat er halt irgendwann später nochmal versucht, einen zweiten Anlauf zu starten und so ein bisschen über das Codebrechen von japanischen Codes zu berichten. Weil also auch diese Black Chamber, die hatte halt auch 1919 mal bei so einer Konferenz die Japaner belauscht und hat quasi schon vorher gewusst, was deren Verhandlungsstrategie ist. Und die haben dann quasi gezielt, die sabotiert diese Strategie und haben, haben sozusagen ein Verhandlungsergebnis erzielt, was genau in ihrem Sinne war. Also, und waren also bei diesen japanischen Codes vergleichsweise mit weit vorne. Und da muss es aber ziemliches sozusagen Drama gegeben haben, weil, also schon die Veröffentlichung des ersten Buches ist nie auf große Gegenliebe bei den Geheimdienst oder bei diesen geheimen Organisationen da gestoßen. Und hier wollte man das halt wirklich verhindern und dann, was man so dann nachlesen kann, ist wirklich, dass da versucht wurde, dass das Manuskript bei dem Verlag irgendwie entweder kaufen oder rauszuklauen. Mhm. Und also letztlich ist es auch so, das Buch ist nie veröffentlicht worden. Ich weiß nicht genau den Grund, warum. Ich habe noch irgendwas im Hinterkopf, dass ihm die Rechte abgekauft worden sind, um das mal so auszudrücken. Weiß ich aber nicht ganz genau, müsste man nochmal an der Stelle nachlesen. Ja, also das war sozusagen einer der Gründungspunkte der NSA, kann man vielleicht sagen. Und also mit diesem Ding von 1929 war da wirklich das Aus für diese Organisation erstmal erreicht. Aber ich meine, da haben halt auch Leute gearbeitet, die ziemlich tiefes Wissen über Codes hatten. Und die sind dann halt auch nie irgendwie zu McDonald's gegangen und haben dann Burger verkauft.
Also. Ja, das beziehungsweise auch die Wissen über die Inhalte der Dinge hatten. Ja. Also das ist in dem Sinne, sind sie ja nicht nur Geheimnisträger aufgrund ihres Könnens, sondern auch schon aufgrund dessen, was sie gelesen haben in dieser Zeit.
Genau. Und zufälligerweise
kam dann also,
wurde halt 1929 so ein, auch innerhalb der Army in dem Falle, eine Einheit gegründet. Also da gibt es halt so einen Bereich, der heißt Military Intelligence. Die Intelligenz des Militärs. Und innerhalb dessen gab es halt einen Signal Corps und so eine Untereinheit, die für Codes und Ciphers verantwortlich war. Und ja, die haben dann halt versucht, halt spezielle Codes, also in dem Fall glaube ich auch wirklich Codes zu entwickeln, also Algorithmen zu entwickeln und aber auch zu brechen. Und der Leiter dieser Einheit heißt William Friedman. Und das ist einer von den Leuten, deren Name mir vorne einfiel. Also wer ein bisschen Kryptographie-Vorlesung gehört hat, dem wird vielleicht der Friedman-Test was sagen. Und also der Herr Friedman hat halt auch eine Methode gefunden, um diese Visionär-Chiffre, über die wir vielleicht irgendwann später mal in einer Sendung mal reden müssen, wenn wir dann mal über Kryptographie reden. Also der hat dann quasi ein Mittel gefunden, diese Visionär-Chiffre zu brechen. Und Friedman hat halt eben jetzt in diesem Military Intelligence Bereich gearbeitet und ist dann halt später auch ziemlich weit in der NSA, hat er noch mitgearbeitet und war auch, glaube ich, innerhalb der NSA ein sehr bedeutender, sehr angesehener Mann, also der sich viel halt mit Kryptographie, Kryptoanalyse beschäftigt hat. Und
Nicht jemand, der sich auch inhaltlich in dem Sinne auskannte.
Ja, ja. Ne. Und Friedman hat, da Jahreszahl müsste er nachgeschlagen, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber der hat halt einen Kurs für die NSA entwickelt zur Kryptoanalyse. Und das sind quasi halt die Leute, die da so innerhalb der NSA diese Ausbildung bekommen haben, haben da über 2 Jahre so diesen Kurs mitbelegt. Und mittlerweile sind halt diese Unterlagen öffentlich. Also es gibt so ein, ich glaube, 3-bändiges Buch. Es heißt Military Cryptanalysis, wenn ich mich richtig erinnere. Werden wir mit verlinken. Und das ist quasi diese Kursinhalte alle mit beschrieben. Und da lernt man halt wirklich sehr systematisch, wie man Kryptoanalyse, das heißt Brechen von Verschlüsselung, durchführen kann. Und das hat halt maßgeblich der William Friedman entwickelt, der eben hier der Leiter dieser Einheit war. Und später noch jemand mit so einem griechischen Namen, ich glaube Kallimachos oder also sowas in Richtung Kallimachos. Also und der hat auch sehr, sehr intensiv da weiterentwickelt und hat das Programm quasi vorangebracht. Mhm. Und auch beide, also bei der NSA selbst, die sitzt ja in Fort Meade in den USA. Also die Bilder gehen jetzt mittlerweile auch durchs Fernsehen. Also so eine große schwarzer Hochhausblock quasi. Und wenn man halt sozusagen zur NSA fährt, gibt es ein paar Meter, Kilometer vor den eigentlichen Sitz der NSA das Kryptologische Museum. Und da werden halt auch so spezielle Kryptologen geehrt, die irgendwie in Ruhe, aber sie haben sozusagen irgendwie, es gibt so ein Schild, sie haben für die USA gedient und durften halt im Rahmen ihrer Dienstzeit nie darüber reden oder so. So ungefähr inhaltlich ist der Spruch. Und da sind halt unter anderem Friedman mit genannt und der Kallimachos und Frank Rowlett und noch diverse andere Leute, die halt sehr große Dienste halt damit vollbracht haben innerhalb der NSA. Ja, und der Friedman, der tauchte halt sozusagen hier 1929 erstmal auf, bei dieser
Firma.
Bei der Firma, genau, die dann irgendwann den Namen Signal Intelligence Service bekam. Ja, und dann so nach und nach angewachsen ist, also die ist 1929, wie ich schon sagte, gegründet worden, hat sich dann bis 1939 so langsam voranentwickelt. Also so in der Literatur ist zu lesen, dass sie 1939, zu Kriegsbeginn in dem Falle, 19 Angestellte hatten, mit denen sie halt losgelegt haben. Wenige Jahre später, also genau genommen im Dezember 1941, ist dann diese SIS schon angewachsen auf 333 Leute. Mhm. Das ist schon sportlich. Also wem das Datum nicht sagt, Dezember 41 war der Angriff auf Pearl Harbor. Also das war für die USA natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Und Ende des Krieges, also so nach 45, hatten die dann nach dem Bericht weit über 10.000 Leute, die für diesen SIS gearbeitet haben. Also das hat aber der Krieg halt wirklich für enormen Zulauf gesorgt. Mhm. Ja, und ganz nebenbei, also sozusagen, wir sind ja immer noch vergleichsweise weit weg, gibt es halt wirklich eine starke Unterscheidung zwischen Army und Navy. Die Navy hat halt nebenbei auch noch einen eigenen Geheimdienst quasi entwickelt, dieses OP-20G, OP-20G. Und die haben auch eine ganze Zeit lang halt alleine gearbeitet und haben dann irgendwann sich dann mit dem SIS ein bisschen, ich sag mal, verbündet. Also haben mit dem eine Kooperation eingegangen und also noch zu Kriegszeiten, irgendwie 43, 44, sind die dann zusammengekommen zu einer SSA, Signal Service Agency oder sowas. Und haben dann quasi zusammen die Arbeit halt weiter betrieben. Ja, also das war, also ich habe noch eine Zahl dann gefunden im Laufe meiner Recherchen, was sie damals gemacht haben. Der Oberbegriff heißt Communication Intelligence. Also haben versucht sozusagen Wissen über Kommunikation zu gewinnen. Und damals gab es wohl Schätzungen, dass die Arbeit, die sie machen, $500 Millionen pro Jahr kostet, aber wohl angeblich sehr wertvolle Ergebnisse auch bringt. Also das waren sehr viele Leute auch der Meinung, das lohnt sich durchaus, hier das Geld auch reinzustecken und da so andere Leute halt abzuhören. Ja, genau. Interessanterweise, also so ein paar Jahre später, 1949, gab es dann noch so eine andere Organisation und die bringt uns jetzt eigentlich eher so in Richtung NSA dann. Das ist die AFSA. Das ist also auch wieder so ein neuer Geheimdienst, der hier gegründet wurde, also die Armed Forces Security Agency, die ja auch wieder so in dem Falle sogenannte SIGINT-Aktivitäten entwickeln sollte. SIGINT steht für Signals Intelligence. Und da geht es eher darum, sozusagen über ja, Signale, die man empfängt, die auszuwerten. Also man muss gar nicht dadurch, also gar nicht so weit gehen, dass man die Kommunikation betrachtet, sondern also nicht die Inhalte der Kommunikation, sondern einfach die Kommunikationsverläufe. Also zum Beispiel zu beobachten, wenn, also kurz bevor ein Krieg ausbricht oder ein Angriff bevorsteht, dann steigt auch die Kommunikation enorm an. Also das geht sozusagen bis zum Tag des Überfalls, steigt wirklich diese Kommunikation enorm an, und da kann man halt schon sehen, okay, hier passiert irgendwas. Und auch sozusagen durch die Bewegung von Truppenverbänden kann man dann auch strategisch abschätzen, hier steht irgendwas bevor.
Ja.
Also interessanterweise hat das die NSA dann später auch auf dem Weg gemacht in Vietnam. Die haben ziemlich genau vorhergesehen, diese Tet-Offensive, und haben das also am Anfang so leichte Warnungen gegeben und irgendwann gesagt, aber jetzt, es geht jeden Moment los, macht was. Und aber die anderen Dienste haben gesagt, ach, die jetzt sind erstmal Feiertage, immer mit der Ruhe, macht nicht so einen Stress. Und haben das also wirklich missachtet, diese Warnung, und ja, mit den bekannten Ergebnissen. Also das führt ja dann eben zu diesen Angriffen der Vietnamesen. Und also die NSA hat halt wirklich anhand der Truppenbewegung, anhand der Kommunikation, die halt untereinander gemacht haben, gesehen, dass hier irgendwas passiert. Und die haben dann in der Tat auch an einen Stellen auch Einblick in die Kommunikation genommen und haben auch in der Tat den genauen Tag und die Uhrzeit des Angriffs rausgefunden. Aber wie gesagt, das hat da niemanden großartig interessiert. Also zumindest ist die Warnung nie umgesetzt worden.
Also sie hatten in dem Sinne auch da schon nur beratende Funktionalität.
Ja, haben sie aber jetzt immer noch. Es gibt ja halt die Sicherheitslagen, wo sie halt ihre Reports veröffentlichen. Mhm. Und ich meine, man kann darauf hören, aber die können jetzt nicht zum Präsidenten gehen und sagen,
mach mal.
Ja, jetzt mach mal. Freund Blase hier, so geht's. Also ich meine, wir können natürlich aber dringlich formulieren, dass da irgendwas, dass jetzt bald irgendwas ganz Schlimmes vorher steht. Jetzt muss ich wieder versuchen, den Bogen
von
zu kriegen.
Der Geschichte her.
Ich war bei SIGINT. Und also so ein ganz interessantes Beispiel für so Signal Intelligence, finde ich, das ist gemacht worden. Dann hat man halt einfach US-Kasernen beobachtet und hat geguckt, wie viele Pizzaboten die Kaserne betreten und verlassen. Und sozusagen, wenn es da sozusagen einen größeren Ansturm von Pizzaboten gibt, heißt das, sind einfach mehr Leute auf dem Stützpunkt. Und dann heißt es auch, die sind aktiv, die machen irgendwas. Und dann muss man das halt sozusagen nur weltweit mit in Verbindung bringen mit anderen Aktivitäten. Also klassisches Beispiel, was jetzt auch lange Zeit diskutiert wurde, ist ja dieser Drohnenkrieg. Und in Stuttgart sitzt diese sogenannte AFRICOM-Einheit, also das Kommando, was quasi von US-Seite für Gesamtafrika zuständig ist. Und wenn man sozusagen sich in Stuttgart hinsetzt und guckt, da passiert jetzt irgendwas, da sind jetzt mehr Pizzaboten unterwegs, dann weiß man, okay, da werden die wahrscheinlich gerade in Afrika irgendwas unternehmen. Und da muss man halt noch ein bisschen dort gucken, und dann kann man die entsprechenden Schlüsse auch ziehen.
Interessant, also was Pizzaboten für Informationen transportieren.
Ja, und das sind viele so Kleinigkeiten, an die man vielleicht gar nicht denkt, die wesentlich mehr Informationen weitertragen, als man es eigentlich denkt. Und deswegen ist halt auch diese Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, die wir in Deutschland haben, wo wir immer gesagt haben, das sind ja nur Verbindungsdaten und keine Inhaltsdaten und niemand will in die Inhalte reingucken und so weiter, ist eigentlich Blödsinn, weil die Verbindungsdaten reichen völlig aus, um tiefgehende Schlüsse über Personen zu ziehen. Und auch hier sei verwiesen an in dem Fall die Zeitschrift Die Zeit. Die hat mal die Kommunikation oder die Verbindungsdaten in dem Fall von Malte Spitz ausgewertet. Also Malte Spitz ist ein Spitzenpolitiker der Grünen in dem Fall, und der hat sozusagen sich diese Verbindungsdaten von der Telekom rausgeklagt, und die Zeit hat in Verbindung mit anderen Leuten halt das Ganze visualisiert. Die haben quasi so dann die Ortspunkte auf eine Karte gelegt und haben halt gezeichnet, wo fährt er lang, und haben halt dazu halt auch sein öffentliches Twitter-Profil halt mit verknüpft, und dann konnte man halt eben sehen, okay, er ist jetzt meinetwegen in München bei irgendeinem Parteitag, und jetzt steigt er offensichtlich ins Flugzeug, fliegt nach Berlin, redet da irgendwie mit dem Landfrauenverbund, und konnte dann auch sehr detailliert sozusagen Aufschluss über seinen Tagesverlauf nehmen und konnte eben auch genau sehen, wo er sich aufhält und was er macht. Und natürlich auch, was jetzt dann rausgekürzt wurde, kann man halt auch ziemlich genau sehen, mit wem er dann halt auch redet, welche Gespräche werden geführt. Und das ist natürlich extrem aufschlussreich, um sozusagen so Kommunikationsverbindungen so aufzudecken.
So Strukturen
aufzudecken. Und so also noch ein weiteres Beispiel, und dann kommen wir wieder zurück zum Thema, ist halt auch Enron. Enron ist halt so ein, ich weiß gar nicht, wie man es oft, also mir fallen halt wieder nur englische Begriffe ein, aber sagen wir mal so ein Energiehändler im weiteren Sinne. Die hatten einen großen Betrugsskandal, also die haben relativ viel Geld betrogen und haben sind infolgedessen halt Konkurs gegangen. Und irgendjemand hat dann zu Forschungszwecken so den E-Mail-Verkehr online gestellt oder irgendwie in irgendwelchen Dokumenten veröffentlicht. Und dann haben halt auch Leute angefangen sozusagen zu gucken, wer kommuniziert mit wem, wie oft. Einfach auch, also man nimmt quasi gar nicht die Inhalte, sondern guckt nur, wer redet mit wem, wie oft. Und dann hat sich auch aus der Grafik schon rausgebildet, dass es da sozusagen zentrale Figuren gibt, die offensichtlich
was steuern,
die aber zu dem Zeitpunkt gar nicht Inhalt der Ermittlungen waren, die sozusagen völlig außerhalb des ganzen Fokus lagen. Mhm. Obwohl die ganz offensichtlich da eher eine zentrale Rolle unternommen haben. Ne? Und es gibt auch Berichte, aber da muss ich mal auf den Datenkanal 23 verweisen, da weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Also angeblich hat eines dieser Drogenkartelle in Südamerika schon vor 10 Jahren ungefähr sich so große Computersysteme da hingestellt. Und die haben halt auch die Datenströme der Telefone ausgewertet, also die Verbindungsdaten der Telefone, mit dem Ziel, dass sie DEA-Agenten erkennen. Also hier DEA ist die Drogenakademie.
Aber
Drogenakademie, sag ich schon. Also ihr wisst, was ich meine, die Drogenbekämpfungsbehörde der USA. Und die haben natürlich auch verdeckte Agenten da laufen.
Ja.
Und angeblich, aber wie gesagt, das weiß ich nicht genau, ich kenne das auch nur aus Erzählungen von zweiter und dritter Hand, hat es einigen der Agenten da wirklich das Leben gekostet, weil die Kartellleute waren der Meinung, das muss ein Agent sein. Und dann sind die halt auch nicht zimperlich, da wird nicht gefragt, bist du wirklich ein Agent, sondern da kommt halt immer mit der Pistole vorbei und sagt,
Entschuldigung, verrechnet.
Ja, genau. Also insofern ist das halt also angeblich für einige Leute ziemlich dramatisch ausgegangen. Und also wie gesagt, was ich nur auf Gerüchtebasis gehört habe, ist, dass die Agentur da auch einige wirklich Angestellte verloren hat. Und insofern sind Verbindungsdaten und das, was man halt so aus Signal Intelligence herausgewinnen kann, ist nie ohne. Es sind halt wirklich zum Teil sehr, sehr wertvolle Daten, die natürlich dann strategisch auch benutzt werden, das aufzubereiten und dann auch mit anderen Erkenntnissen verknüpft werden. Und dann weiß man schon ziemlich gut, was dann der Gegner vorhat. Und insofern ist das halt durchaus nicht ganz so trivial, wie das der eine oder andere beschreibt.
Na, und das waren im Prinzip dann mit Ende der 40er Jahre die Anfänge,
genau.
Die dann in die Geheimdienste geführt haben.
Genau.
Denn no.
Also diese ganzen SIGINT-Aktivitäten gibt es natürlich schon eher auch, also auf einem vergleichsweise einfacheren Niveau. Aber es sind dann halt, also man hat einfach diesen militärischen Wert auch erkannt und hat es sehr weit auch nochmal vertieft. Und so ein sehr, aus meiner Sicht, sehr interessanter Schwerpunkt oder ein wichtiger Punkt in der Entwicklung der Vorgeschichte der NSA quasi sind diese Agreements, also heutzutage kennt man es unter dem Namen UK-USA Agreement. Und zwar war es so, dass nach Ende des Zweiten Weltkrieges war klar, hier Kalter Krieg geht los und wir müssen uns jetzt, also wir im Sinne Amerikaner, müssen uns halt mehr um die Russen kümmern. Und es war wohl damals so, dass die britischen Dienste, also GCHQ, um ganz genau zu sein, der hatte ziemlich tiefgehende Erkenntnisse zu russischen Codes und war da auch relativ weit fortgeschritten. Und die Erkenntnisse hätten natürlich die Amerikaner auch gern gehabt. Und da gab es halt, also kurz nach Ende des Krieges, so ein britisch-amerikanisches Abkommen zum Austausch von Nachrichten quasi. Also so die Idee ist, wenn die Briten irgendwelche geheim verschlüsselten Nachrichten kriegen, werden die an die Amerikaner weitergegeben und umgekehrt und auch die Erkenntnisse, die sie haben, also quasi so eine Art Zusammenarbeit hat man da einfach beschlossen. Und das war unter dem Namen BR-USA, PRUSA Agreement quasi. Und ja, im Laufe der Jahre hat man dann eben noch hier andere Länder, also Kanada dazu gewonnen, Neuseeland, Australien und dann sozusagen dieser große Kreis von Ländern hieß dann eben das UK-USA Agreement. Und das lief meines Wissens sehr lange. Es könnte sogar sein, dass es jetzt noch läuft, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber mindestens in die 80er Jahre rein, glaube ich mich zu erinnern, lief dieses Agreement durch. Also und da gab es also einen regen Austausch der Dienste über halt eben so kryptografische Nachrichten. Und es war auch in der Tat von Erfolg gekrönt. Also es war jetzt nicht so, dass das einfach irgend so eine kleine Maßnahme war, die sinnlos war, sondern in der Tat haben die auch dann sehr schnell Erkenntnisse gewonnen. Also die im fernen Osten sozusagen haben die Rote Armee halt operiert und die haben in verschiedenen Bereichen, auch auf verschiedenen Einheiten, unterschiedliche Codes gehabt. Also Verschlüsselungscodes. Und das kann man ja auch in verschiedenen Einheiten beobachten. Es gibt meist oftmals so, ich sag mal, einfach eingestufte Codes, die mit denen halt so
ständig kommuniziert
wird, dann sozusagen als schwer zu brechende Codes. Also es gibt so verschiedene Klassen von Codes, wo dann auch Nachrichten entsprechend eingeteilt werden und verschiedene Einheiten haben verschiedene Codes und so weiter und so fort. Also ich meine, wir in der zivilen Welt, wir kennen heutzutage vielleicht AES und RSE und vielleicht elliptische Kurven und das war's. Also ich meine, dann kennt man vielleicht noch ein paar einzelne Algorithmen, aber eigentlich nicht so viele. Aber wenn man dann mal guckt, also das BSI in Deutschland, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das hat zum Beispiel einen eigenen Algorithmus entwickelt. Ich überlege jetzt schon wieder nach dem Namen. Also es ist irgendwas.
Ja gut, aber
egal.
Aber das, was du jetzt aufgezählt hast, waren ja eigentlich eher so diese großen Unterscheidungen, Public-Private-Key-Verfahren, ja. Block. Nee, aber in dem Sinne können die ja auch nur sich an eines dieser Verfahren
hängen. Ja, na klar.
Da halt in gewissen Variationen. Und da kennt man ja auch schon in der zivilen Welt genug Ringdahl und anderes. Also OpenSSL und mal aufrufen und er zeigt einen schon.
Ja.
Aber natürlich
aber nicht es ist, diese... Ist halt, also mein Eindruck ist manchmal, dass es schon innerhalb einer Einheit irgendwie so einen bunten Strauß an Verschlüsselungsalgorithmen
gibt. Aber sind das wirklich Verschlüsselungsalgorithmen oder ändert man dann nur das Passwort oder das eine Mal wird mit...
Nee, es sind eigene Algorithmen.
Das sind richtig eigenständig?
No? Wow. Genau. Also ich kann mich da erinnern an die Japaner. Die haben damals den hochsicheren Algorithmus gehabt. Und das war der, den die Amerikaner zuerst geknackt haben. Die haben sozusagen die weniger sicheren, wenn ich mich richtig erinnere, im Laufe des Lebens nie geknackt gekriegt, aber sozusagen der von japanischer Seite quasi als der beste und sicherste eingestuft wurde, der war das vergleichsweise schnell geknackt. Und das war für die Amerikaner natürlich interessant, weil dort liefen wirklich die Top-Secret-Nachrichten durch. Und das war halt also wirklich auch so eine wertvolle Informationsquelle dann für so diverse Sachen. Und auch bei den Russen ist es so, dass im Fernosten hatte die Rote Armee halt einen eigenen Algorithmus. Und eben durch diesen Austausch der Erkenntnisse haben die sehr schnell diesen Algorithmus geknackt gekriegt. Also die Amerikaner haben den Sauterne genannt. Ich weiß gar nicht, ich habe nie nachgeforscht, wie der jetzt original bei den Russen geheißen hat. Also vielleicht weiß man das auch bis heute nicht, wie der original geheißen hat. Und dann dann ging es so in Jahresfrist, haben die dann noch irgendwie Longfellow und noch einen anderen. Also natürlich sind das die amerikanischen Namen dafür, aber die haben relativ schnell die anderen Algorithmen auch geknackt gekriegt und hatten dann sehr tiefe Einsicht auch in die russische Kommunikation. Also damals, die drei waren wohl so ziemlich die wichtigsten für die Russen. Und damit konnten die Amerikaner quasi im Klartext mitlesen, was da so los ist. Und also laut so Berichten, die ich da gefunden habe, haben die wohl in Hochzeiten so um die 300 Nachrichten am Tag abgefangen und entschlüsselt.
300? Naja gut, weltweit.
Ja, weltweit. Ja, das ist immer die weltweite Sicht. Okay. Also nicht nur in Sverdlovsk oder in Krasnojarsk oder so.
Denn es müssten ja auch so viele geschrieben werden.
Ja.
Naja gut, im Prinzip, wenn du das weltweit dann zusammenträgst, hast du eine zentrale Stelle, wo du das dechiffrieren lassen kannst. Okay. Das kommt vielleicht, wird schon hinkommen und auch ist natürlich ein einträgliches Geschäft.
Genau. Ne? Aber damals gab es Whistleblower und die sind aber eben nicht zur New York Times oder zum Guardian gegangen, sondern die sind halt zu den Russen gegangen und haben gesagt, übrigens, wir können alles lesen, was ihr so schreibt.
Also, und sind dann wieder zurückgegangen?
Nee, also derjenige, an den ich denke...
lebt ja weiter.
Was?
Der normale Whistleblower heutzutage lebt ja weiter.
Nee, also bei dem, also dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der halt sozusagen hier das Whistle geblowt hat, der ist also in dem Fall auch wirklich gar nicht übergelaufen, sondern der ist in den USA verblieben und mit der Begründung, dass man sozusagen die Öffentlichkeit nicht beunruhigen will, dass man sozusagen russische Codes lesen kann, ist er nie angeklagt worden. Also das, der ist dann später sozusagen von Geheimdienstleuten immer mal beschimpft worden, sozusagen, in irgendwelchen Talkshows oder ähnlichen Sachen, dass es quasi ein Verräter ist und so weiter und so fort. Aber er ist sozusagen, hat nie eine Strafe an sich gekriegt.
Aha.
Weil man eben Angst hatte vor einer Verhandlung und vor irgendwelchen dreckigen Details, die dann ausgebreitet werden.
Langsam die Zeitung darauf aufmerksam werden und richtig nachfragen.
Genau, und er war halt einer der wenigen Leute, die halt straffrei da ausgegangen sind.
Wow.
Und ich meine, nachdem die Russen halt das Wissen hatten, haben die sich halt überlegt, was kann man anders machen? wir verschlüsseln nicht mehr, das geht also nicht mehr. Wir müssen jetzt sozusagen alles im Klartext machen. Wäre eine Option. Haben sie aber nie gemacht, sondern das ist wohl auch ein sehr einschneidendes Erlebnis für damals noch diesen AFSA-Dienst gewesen. Russen haben an dem sogenannten Black Friday einfach wirklich von einem Tag auf den nächsten ihre kompletten Algorithmen umgestellt.
Krass.
Und
heavy jetzt.
Also wirklich, also die haben sozusagen...
Die schon in der Schublade gehabt haben.
Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht sofort passiert, aber das ist sozusagen... Ich habe es auch nicht mehr im Kopf, wann er sozusagen das verraten hat und wann die umgeschalten haben, aber ich nehme, da wird es natürlich schon Vorlauf gegeben haben. Aber die haben sozusagen auch unbemerkt von Amerikanern
neue Algorithmen
ausgerollt und haben dann quasi von einem Tag auf den nächsten umgeschalten und dann war eben der sogenannte Black Friday. Da haben sie nicht mehr, also keine Inhalte zumindest erstmal mithören können. Und das setzt sich dann, also weit, ich glaube so 10 oder 15 Jahre war Russland für die Amerikaner nur noch eine große schwarze Kiste.
Ein großes Rauschen.
Ein großes Rauschen. Und da kamen die halt nie wirklich an die Inhalte mehr ran. Und was eben sich da auch abzeichnet, was man auch in anderen Ländern sieht, dass die Russen angefangen haben, nicht mehr sozusagen wireless zu kommunizieren, sondern sie haben wieder die Kommunikation in die Erde verlegt. Also haben über Kabel versucht zu reden. Und auch das macht es für die Amerikaner natürlich schwerer, das abzuhören.
Ja.
So. Also das sieht man dann auch, wenn man so einen Vietnamkrieg und ich glaube auch Korea anguckt. Das eine der Maßnahmen, die immer getroffen haben, war zu sagen, okay, wir müssen wieder zurück aufs Kabel. Ja. Ansonsten haben wir keine Chance. Und dann ist es ja wirklich erstmal schwerer, auch wirklich an die Inhalte ranzukommen. Wenn die durch die Luft fliegen, dann ist es halt einfacher. Ja. Und das, also auch damals, schon zu Zweiten Weltkriegszeiten, hatten die Amis diverse sogenannte Listening Posts in diversen Ländern stehen und haben halt zugehört, aufmerksam, wie sie sind.
Drauf aufgepasst, dass keine Nachricht verloren geht.
Genau. Das kann ja nicht sein. Ja, und das, also letztlich diese Umschaltung war auch einer der Gründe, warum eben diese AFSA, von der ich vorhin sprach, die da gegründet wurde, vergleichsweise erfolglos operiert hat. Also die haben dann halt sich entweder um Klartextkommunikation gekümmert oder es gab irgendwie noch so eine Handvoll Codes, die man ein bisschen eher brechen konnte. Aber eigentlich haben sie sozusagen keine harten Erkenntnisse mehr gewinnen können. Also sie haben quasi so ein bisschen Straßengespräche belauscht und mehr nicht. Und das und haben halt auch sonst, ich meine, die hatten halt auch diverse andere Probleme, dass das also Budget nicht gereicht hat, zu wenig Leute und so weiter. Und also diese AFSA war halt ein enormer Misserfolg. Und ich glaube, so ungefähr im April, glaube ich, 52, gab es dann irgendwie so einen Report, der halt irgendwie Verbesserungsvorschläge gemacht hat. Und eine Folge des Reports war eben, dass diese AFSA aufgelöst wird und dafür eine Neugründung stattfindet. Und das war halt eben dann die NSA. Und das ist sozusagen die lange, lange Vorgeschichte der NSA, die aber aus meiner Sicht wichtig ist, weil das also auch einige interessante Verknüpfungen mal so zeigt. Und es sind auch Teile, die einfach wirklich belegt sind, also wo man auch wirklich mit Dokumenten operieren kann. Also es ist ja so, dass diese Freedom of Information Act zum Teil, also nach 40 Jahren zum Teil Dokumente befreien. Und das heißt, wenn man jetzt mal, ich meine, jetzt sind wir jetzt in den 70er Jahren und ich meine, es hängt halt von der Einstufung des Dokuments ab, sind nicht alle, die erst nach 40 Jahren freigegeben werden, aber sozusagen die sozusagen geheimdienstlich interessanten Sachen, das dauert zum Teil halt 40, also 30 bis 40 Jahre, bis die.
Und muss da alles freigegeben werden oder kann das auch vorher irgendwie durch einen Schritt laufen?
Nee, also ich weiß gar nicht, was ich vor kurzem in der Hand hatte. Also ich habe vor kurzem irgend so ein Dokument in der Hand gehabt, was auch so über so ein Freedom of Information Act rausgekommen ist. Und das waren mehrere Seiten und ein Großteil war einfach schwarz. Das war einfach geschwärzt. Also das sind zum Teil so Namen geschwärzt von handelnden Personen, aber zum Teil halt wirklich, die halbe Seite ist einfach nur so ein schwarzer Block. Und dann hast du innen drin immer zwei Sätze, die darfst du lesen und das war's. Und das, also du kriegst eben auch nicht alles zu erfahren, aber einen Teil zumindest. Ja. Und was auch vor einiger Zeit rausgekommen ist, ist dieses, ich glaube Cryptologic Journal heißt das. Das ist so eine interne NSA-Publikation, die halt auch, ich glaube von 50er Jahren bis in die 80er rein, glaube ich, so quasi so die Betriebszeitung der NSA gewesen ist. Und also da habe ich auch noch keine Zeit, die habe ich mir runtergeladen, aber noch keine Zeit gehabt, die mal sinnvoll durchzulesen. Aber ich habe so in diversen Blogs mal gelesen, dass da auch interessante Sachen halt drin stehen. Aber ja, mir fehlt also momentan einfach da die Zeit, das in Ruhe mal zu machen.
Mhm. Ja, gut. Und das war natürlich dann die Gründung. Damit existierte erstmal unser heutiges Thema oder der Anlass.
Ja. Also wir haben jetzt sozusagen mathematisch gesprochen eine Existenzaussage getroffen. Und jetzt müssen wir halt weitergehen und gucken, was die dann machen. Und bevor wir das aber machen, machen wir was anderes.
Ja, genau. Musik. Untermalen wir das einfach mal musikalisch, diese Erkenntnis. So, ich habe mir heute nochmal bei Jamento ein bisschen was rausgesucht und bin da unter anderem auf Shera Zemzum gestoßen mit dem Lied Listen Girl. Thank you. Und damit erstmal wieder willkommen zurück beim 25. Datenkanal mit dem heutigen Thema der NSA, also der amerikanischen Geheimdienstorganisation. Ja, Jens hat uns jetzt in der ersten Stunde die Geschichte, im Prinzip die Geschichte bis hin zur NSA erläutert, wo es einfach darum ging, was sind eigentlich so die Entstehungsgründe, die Entstehungsziele mit gewesen von der NSA. Denn wir hatten es jetzt auch kurz angesprochen gehabt, es schon alleine eben von dieser nachrichtendienstlichen Ermittlung her, sind das ja auch mehr eher friedliebende Gründe bzw. friedliebende Handlungen, die da vollzogen werden. Also es ist in dem Sinne ja nur eine Auswertung der und da, die Handlungen vollziehen ja in dem Sinne dann auch mehr mit andere.
Ja, wobei, also ich meine, wir hatten drüber gesprochen jetzt in der Pause, sie machen natürlich keine eigenen klandestinen Operationen, wie jetzt der Nachbargeheimdienst CIA, die ja natürlich richtig operativ da im Feld unterwegs sind. Aber natürlich unterstützen sie halt in dem Fall ja kriegsführende Parteien. Also es ist, also ich würde es nicht unbedingt ganz so als friedliebend einschätzen, aber sind zumindest jetzt nie wirklich operativ im Feld unterwegs, in dem Sinne, dass sie jetzt Kriegshandlungen machen oder.
Ja, dass sie Agenten oder, haben oder sowas.
Naja.
Haben sie Agenten in dem Sinne, die tätig werden und zum Beispiel selbst solche Dinge wie Einbrüche verüben?
Da kann ich nur so weit antworten, dass das mir und bisher nichts davon bekannt ist. Ich würde mal davon ausgehen, das ist halt wieder so, das liegt nahe, also zivile Wohnungseinbrüche und so weiter zur Erkenntnisgewinnung würde ich vermuten, ja. So richtig reine Militäraktionen, was wir jetzt so in der Pause besprochen haben, da ist mir nichts bekannt. Also die sind natürlich Soldaten, die sind auch mit dem Feld deployed, also sind quasi mit im Feld unterwegs, aber sitzen in ihren Abhörwaggons, in ihren Stationen und hören den Nachrichtenverkehr ab und versuchen da quasi Sachen zu gewinnen, aber nehmen jetzt erstmal originär nie an Kampfhandlungen teil. Also dennoch sind NSA-Leute, also in großer Regel einfach militärangehörig, also also ich würde sie schon als Soldaten klassifizieren. Aber generell ist es eben sozusagen das Ziel der NSA ist eben jetzt keiner Operationen zu machen, wo man wirklich Menschen entführt oder wo man auch vielleicht Attentate macht, wie ihr Nachbar Geheimdienste. Sie sind halt eher so in der kryptografischen Sprache als Eve oder Mallory zu bezeichnen, die entweder nur mithören und sozusagen aufgrund des Mitgehörten Erkenntnisse gewinnen oder eventuell auch in die Kommunikation eingreifen und versuchen dadurch Erkenntnisse zu gewinnen. Und insofern könnte man sie als, friedlich finde ich eigentlich, nein. Das ist so ein bisschen, also das ist schon zu übertrieben, aber sind
sie sind in dem Sinne nicht wirklich, sie werden nicht tätig im Sinne von Handgreiflichkeiten.
Genau, genau. Wobei es eben seit 2001 da eben Abweichungen gibt davon und insofern muss man das eben noch weiter einschwächen. Also da ist auch bekannt geworden, dass sie mindestens einmal, vermutlich auch mehrmals, das gewonnene Wissen genutzt haben, um mittels Drohnen halt diese feindlichen Kämpfer, wie man so schön sagt, zu töten. Und ja, das insofern könnte man sagen, sie sind so an der Grenze gerade, doch solche Aktionen durchzuführen. Aber was bisher bekannt geworden sind, ist so eine Handvoll, also ein bis wenige von solchen Drohnenangriffen, die wirklich direkt aus der NSA rausgesteuert worden sind. Aber wie gesagt, das Ziel und Zweck ist eher Abhören und Gewinnung von Informationen aus Abhörmaßnahmen. Also das, was ich schon angesprochen habe, dieses Thema, die alte Bezeichnung ist Communication Intelligence, COMINT oder Signal Intelligence, SIGINT. Oder halt, also es gibt halt ganz verschiedene. Es gibt also ALINT, das hat für die noch eine Rolle gespielt, Electronics Intelligence. Und da würde ich eher sagen, CIA zum Beispiel ist jemand, der auf HumInt spezialisiert ist. Human Intelligence, das heißt, sie gehen raus auf die Straße, unterhalten sich mit Leuten oder, wie sie so sagen, machen erweiterte Befragung. Also zu gut Deutsch wird dann halt versucht, ein paar Instrumente da anzulegen.
Ja.
Beziehungsweise, ich meine, heutzutage macht man das ja über
Chemie.
Über entweder Chemie oder über das Wasser, Waterboarding oder Stress unter Stress setzen mit viel Licht und kein Schlaf und so weiter. Also sowas. Und eine Sache, die noch also halbwegs neu ist, um mit den Worten unserer Kanzlerin zu sprechen, Neuland. Das ist ja irgendwie das Meme, was sich gestern da so rausgebildet hat. Das Internet ist Neuland im Jahre 2013. Also ja, was in dem Sinne auch eher neu ist, ist diese Open Source Intelligence. Und zwar nicht Open Source jetzt in unserem Sinne, dass man jetzt das wie freie Software oder sowas betrachtet, sondern also wirklich offene Quellen anzapfen. Also im klassischen Falle zu Facebook gehen und dort rum, also wirklich aber offiziell sich da quasi einloggen und dann die Freunde-Profile durchklicken oder bei Google suchen oder bei Twitter und was weiß der Teufel alles. Und es wird natürlich auch alles nie per Hand gemacht, sondern gibt es halt Tools. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir vor vielen Jahren, also eines dieser toten Pferde, die wir hier als Luke Jena mal angehäuft haben, heißt Wolfgang. Jörg lacht, Jörg weiß, was ich meine. Wolfgang war eigentlich genau das Ding, so Open Source Intelligence zu machen, weil wir hatten so die Idee, dass man mal sozusagen zeigen will, was man mit öffentlichen Mitteln machen kann. Das heißt, die Idee ist, man hat eine Software, gibt da meinetwegen einen Namen ein. Und die Software geht eben jetzt meinetwegen zum Telefonbuch, sucht da einen Telefonbucheintrag, sie geht zu Facebook, lädt sich das Profil runter, sie geht zu Google+, zu Twitter, zu was weiß ich, allen
also
Quellen.
Das gab es ja so in damaligen Zeit, als das Pferd noch lebte, gab es ja gar nicht kein Facebook.
Genau.
Aber schon beginnt einfach mit Google und sich dort Informationen über die Person versuchen zu bekommen. Und natürlich eben das Interessante wäre gewesen, diese Informationen auch untereinander zu verknüpfen.
Genau.
Das heißt, als wenn ich den Telefonbucheintrag gefunden habe und habe die Straßenangabe zum Beispiel, dass ich dann auch wiederum bei Google nochmal nach der Straße suche und ähnliches.
Genau. Also wirklich sozusagen mit öffentlichen Informationen so viel wie möglich über ein Ziel rauszubekommen. Mhm. Das war damals so die Idee, aber wie gesagt, das ist eines der toten Pferde, die sich da auf dem Friedhof stapeln. Und es gibt ein bisschen Code, gibt es dazu, glaube ich.
Aber ich glaube, dass wir ein Telefonbuch einträgen.
Ja, aber es ist dann irgendwie relativ zeitig auch abgestorben.
Ja.
Aber es gibt halt ein paar Leute, die haben das weitergetrieben. Es gibt eine Software, die heißt Malteco geschrieben. Und die macht halt genau das. Da kann man halt und die macht halt ganz verschiedene Sachen. Und das ist, also eigentlich kann man nicht empfehlen, die Software überhaupt zu bedienen, weil, also dann fällt einem wirklich, also so das, was man vielleicht immer mal theoretisiert, was man sozusagen vom Datenschutzbeauftragten hört, dass die Firmen ja alles über einen rauskriegen. Und dieses und jenes sieht man da quasi live. Und dann, da läuft einem dann wirklich so kalt den Rücken runter, was die Software sozusagen innerhalb von wenigen Sekunden da raus extrahieren kann. Also, man kann da halt nicht nur einen Namen eingeben, sondern man kann zum Beispiel sagen, man gibt halt auch einen Firmennamen ein.
Ja.
Was weiß ich, fällt gerade keiner ein.
Na,
NSE. Also zum Beispiel könnte man jetzt eben da hingehen und sagen, Domainname ist nse.gov. Und dann rennt die Software halt zu Google und versucht sozusagen E-Mail-Adressen zu finden, die nse.gov sind. Und dann weiß ich nicht, also findet es halt ein paar raus.
Ja,
und dann guckt es halt, ob die Leute halt Facebook-Profile haben, holt die Facebook-Profile und guckt aber auch gleich nach Freundesbeziehungen. Und wer ist mit wem befreundet? Und wenn sozusagen fünf Leute mit einer NSE-Gov-Adresse auch ein Facebook-Profil haben und alle diese fünf Leute haben wiederum einen Freund, der irgendwie ist anzunehmen, dass der auch da arbeitet. Und interessanterweise, wenn man sich das da durchklickt, posiert er vielleicht hinter einem Computer oder hinter einem Militärgerät, wo man sozusagen den Verdacht noch erhärten kann. Also und die versucht das wirklich, also dann ein möglichst großes Abbild zum Beispiel über so eine Gesellschaft zu erstellen. Oder man kann eben auch eine IP-Adresse eingeben und dann versucht er quasi da alles an Erkenntnissen zu gewinnen, was eben zu diesem einen Rechner beziehungsweise eventuell zu dem ganzen Netzwerk mit dazu gehört. Das ist also, und das geht halt wirklich, also vergleichsweise rasend schnell. Ich meine, es dauert halt schon ein paar Minuten, bis die Software fertig ist und alles durchgerödelt hat, aber was man dann sozusagen präsentiert kriegt an Intelligence, ist enorm. Und also man muss die bezahlen. Also man kann irgendwie, es gibt so eine Trial-Version, glaube ich, aber sozusagen die Vollversion, die alle Features hat, muss man bezahlen. Wobei, also ich glaube, die kostet 800 Euro. Und ich meine, klingt erstmal viel.
Ja, von der Regierungsorganisation kauft sich das.
Ja. Also das ist, sind Peanuts, wirklich. Mhm. Und also wie gesagt, schon wenn man sieht, was die Software kann, wird es einem eigentlich schlecht. Mhm. Und wenn man dann halt vielleicht noch ein bisschen das mit ein paar weiteren Sachen anreichert, will man vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenken.
Na das, beziehungsweise dann hat man seine die Grundlagen für die eigene Geheimdienstorganisation.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist sicherlich auch kein Problem, einen eigenen Geheimdienst zu gründen und da seine Sachen da zu machen. Ist ja auch hin und wieder mal, also zumindest in diversen Organisationen wird das ja nachgesagt, dass die sowas auch haben, also Privatgeheimdienste. Mhm. Oder mit nachrichtendienstlichen Mitteln ermitteln.
Ja.
Ja, aber um mal jetzt zur NSA zurückzukommen, also wir hatten ja so vor der Pause so ein bisschen diskutiert, dass die jetzt so über den Ersten, Zweiten Weltkrieg sich langsam entwickelt hatte, 1952 ist sie dann gegründet worden. Und ja, und dann ist sie natürlich erstmal so langsam ins Leben gekommen. Gab relativ zeitig, kurz nach der Gründung, so einen großen Schock, der also ein hauptsächlicher Schock für die kommunistische Welt war, nämlich der, ich sage jetzt mal, der große Führer, das große Idol, Josef Stalin, starb 1953. Mhm. Und das war für die NSA auch ein ziemlicher Schock, weil sie haben es aus der Zeitung erfahren, dass der tot ist.
Oh.
Und haben das also nicht im Vorfeld gewusst. Also das war also wirklich sehr überraschend, dass der, also für die Organisation sehr überraschend. Und es liegt aber auch daran, was ich vorhin schon sagte, dass die eben in diese Botschaften den Verschlüsselten nicht mehr reingucken konnten. Und er hat sich halt vor seinem Tod eben noch auch mit Leuten getroffen, sodass sie immer gedacht haben, ja, der ist zwar krank, aber das geht schon noch eine Weile. Mhm. Und dann, als der starb, da waren alle ziemlich überrascht und auch ziemlich enttäuscht. Und es ist auch so, dass die NSA lange Jahre, also bis, ich glaube, in die 60er Jahre hinein, also richtig viel Ressourcen auf die SSR, UdSSR, ja. UdSSR gestürzt hat. Also sie haben über 50, also zum Teil weit über 50% der SIGINT-Aktivitäten einzig und allein auf Russland konzentriert.
Mhm. Naja gut, aber das war ja damals auch der große Angreifer, also die große Bedrohung.
Genau.
Von der Seite her, das ist nicht so abwegig. Hm. Die andere Hälfte wird wahrscheinlich auf Kuba gegangen sein.
Nee, das andere hat sich dann irgendwie verteilt. Also ich glaube so 8-10% war irgendwie pazifischer Raum. Hm. Ich weiß gar nicht, die anderen Zahlen habe ich vergessen. Also das war dann wirklich dann, das andere war ziemlich breit weltweit verteilt. Hm. Also die 50% UdSSR war das wirklich mit Abstand das meiste. Und die haben ja dann noch angefangen, Mitte der 50er Jahre mit diesem U2-Programm, also nicht mit hier Musik, sondern U2 ist halt so ein Flugzeug gewesen, die in sehr hohen Höhen geflogen ist und sind dort über die UdSSR, Sowjetunion, geflogen. Mhm. Also zum Teil nur an der Grenze entlang und haben ein bisschen sozusagen reingelugt. aber später halt sind sie auch direkt über das Land drüber geflogen und haben halt sozusagen versucht, das Land zu fotografieren und sozusagen zu gucken, wo sind jetzt Militärstationen, wo sind Raketenabschussbasen und so weiter und so fort. Das also war halt ein großes Ding. Und was da auch wieder reinspielt, dieser Signal Intelligence Bereich, die haben halt auch rausfinden können, wie gut das Radar der Russen funktioniert. Also und am Anfang, als die sozusagen die ersten Überflüge gemacht haben, haben die Russen natürlich gemerkt. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die irgendwie da gesessen haben und was ist denn da oben? Sondern haben halt gemerkt, dass da irgendjemand drüber fliegt, den sie da nicht kennen und konnten aber am Anfang gar nicht reagieren. Also die Reaktionsketten waren enorm lang. Also die haben das irgendwann gemerkt, dass da jemand da drüber geflogen ist, aber bis da irgendwann ein Flugzeug aktiviert war oder Raketen stationiert hier ausgerichtet waren und so weiter, hat enorm lange gedauert. Aber sozusagen, man konnte über die Zeit hinweg eben beobachten, dass die Russen halt dann gemerkt haben, okay, da ist irgendwas und jetzt müssen wir hier auch aufrüsten in dem Fall. Und die haben dann halt angefangen, auch die Russen die Radarsysteme zu verbessern, Vorwarnsysteme zu machen und so weiter. Also also auf der anderen Seite haben die Amerikaner auch natürlich sehr genau dann rausgefunden, wo eben Raketenabschussbasen sind, wo Militärstützpunkte sind und so weiter. Also das sozusagen diese Kartografie war da sehr weit fortgeschritten. Und das sozusagen einer der Höhepunkte dieser U2-Überflüge war dann im Jahre 1960. Da ist gab es halt wieder so einen regulären Überflug. Und der ist abgeschossen worden. Also da haben die Russen eine Rakete hochgeschossen und haben halt das Flugzeug erwischt und haben das abgeschossen. Mhm. Und das war dieser Gary Powers, heißt der Mensch, wenn man googeln will. Also der hat es auch überlebt und ist dann irgendwann im Austausch mit irgendwelchen anderen Spionen wieder an die USA zurückgeliefert worden. Und es gab halt damals einen ziemlichen Aufruhr. Ich meine, natürlich wussten die Russen, dass die Amis das machen. Das ist also, das ist klar, ja, aber es war irgendwie kurz vor irgendwelchen Abrüstungsverhandlungen. Und das hat damals irgendein Khrushchev auch gleich benutzt, um hier ein bisschen quasi auch Propaganda zu machen. Und aber das, also diese Überflüge haben die Amerikaner auch lange, lange Zeit noch gemacht. Und entweder halt wirklich im Grenzbereich und haben dann versucht, so ein bisschen ins Land reinzugucken, oder haben halt wirklich Überflüge gemacht. Also auch über die DDR hat mir jemand erzählt, da wussten auch die DDR-Einheiten, dass es da diese Überflüge hier gibt.
Ja, das, beziehungsweise es kam doch dann einfach Satelliten. Also unbemannte Beobachtungsobjekte.
Ja, das kam dann auch also später. Also ich glaube so in 60er Jahren dann hat die NSA dann angefangen, Satelliten in den Weltraum zu schießen.
Ja.
Also ja, und dann erübrigten sich langsam die Flüge.
Ja, das kannst du ja dann auch bald gar nicht mehr verhindern.
Nee, also, nee. Ich meine, auch die Chinesen haben ja dann Satelliten hochgeschossen. Und also ich meine, jeder überwacht ja jeden. Im Grunde genommen wird es reichen, einen hochzuschicken und die tauschen sich
die Bilder aus. Das ist auch ein standardisiertes Datenformat.
Ja, genau. XML natürlich. Ja. Ja, also das war halt wirklich so nochmal so ein großer also Punkt, der also so ein großer Einschnittspunkt. Und ja, später, also auch so noch in den 60er Jahren, gab es ja diese Invasion in der Schweinebucht und auch die Stationierung der Raketen da von den Russen. Und das also die Erkenntnis, dass die, also von amerikanischer Seite ist ja auch nur durch diese Überflüge gekommen. Also auch da gab es diese U-2-Überflüge und die haben dann halt unten die Fotos gemacht und gesehen, oh, da stehen ja Raketen, wo kommen die denn her? Wobei, also auch da muss man sagen, dass es auch hier sozusagen schon im Vorfeld eindeutige Anzeichen gab, dass da irgendwas ist. Also die man hat halt gesehen, dass irgendwelche russischen Schiffe da auslaufen und kommen wir jetzt wieder so ein bisschen in diesem SIGINT-Bereich. Also man hat die Schiffe halt beobachtet und man kann ungefähr den Tiefgang des Schiffes, also über den Tiefgang abschätzen, was das Schiff oder wie viel das Schiff geladen hat. Mhm. Und die Schiffe wiederum müssen an diversen Meerengen deklarieren, wie viel geladen ist und wie hoch der Tief, also was sie drin haben und so weiter, an Gewicht. Und die russischen Schiffe haben zu wenig angegeben. Also zu wenig, als sie offensichtlich geladen haben. Und da war klar, dass da irgendwas mehr dahinter steckt. Und das haben natürlich die Amerikaner dann auch beobachtet und haben dann auch hier ein Abhörschiff dann nach Kuba geschickt, diese USS Oxford. Und die ist dann quasi vor kubanischen Gewässern, also wirklich mit 5 Knoten pro Stunde hin und her gefahren und hat dann ihre großen Ohren nach Kuba reingehalten und versucht da irgendwas an Erkenntnissen zu gewinnen. Die haben natürlich geahnt, was da passiert, und dennoch waren sie, glaube ich, über die zeitliche Enge, also das Ausmaß genau, dann überrascht. Also sozusagen die ersten wirklich ordentlichen Bilder hatten, waren die Russen halt wesentlich schneller und weiter vorangeschritten, als sie das dachten. Und also das, ja, das war halt auch irgendwie, also liest sich schön, dass da sozusagen nach offiziellen Angaben kommen halt russische Landarbeiter nach Kuba, um die Kubaner zu unterstützen. Und dann haben eben die Amerikaner wiederum die Kubaner interviewt, also es sind halt irgendwelche Leute, zu denen sie halt Kontakt hatten, und die Landarbeiter hatten alle sehr kurz geschnittene Haare, haben sich in militärischen Stechschritt quasi durchs Land bewegt. Das war also nicht unbedingt der typische Bauer. Ja, also das ist auch nochmal so ein Ding gewesen, wo dann es langsam angefangen hat, das so eine Erfolgsgeschichte zu beginnen. Also, und das setzt sich dann natürlich also gerade zu Vietnam-Zeiten enorm fort. Also dort hat sozusagen die NSA sehr gut gezeigt, was sie eigentlich kann, was ihre SIGINT-Aktivitäten können. Also das ist eben, was ich vorhin schon sagte, mit der Tet-Offensive, und die hatten halt im Vorfeld schon Abhörposten da installiert und konnten dann halt auch relativ gut mithören. Und also das dort hat man das erste Mal wirklich den Wert der Agentur erkannt. Aber auch schon vorher haben es die Präsidenten der NSA geschafft, hier also ordentlich an Geld einzusammeln. Also ich hatte mir
irgendwo... Das ist eine rein über den Bundeshaushalt, also über eine haushaltfinanzierte Organisation.
Genau. Ja. Aha. Ich meine, bei der CIA erzählt man immer, dass sie halt so Schattenhaushalte haben, wo, also ich meine, gibt es ja diesen Iran-Contra-Skandal, auch in den 80er Jahren, wo eben auf der einen Seite ja Zeug verkauft wurde und damit halt Waffen finanziert wurden. bei der NSA weiß man es nicht. Ist. Also es gibt halt Leute, die beschäftigen sich quasi den ganzen Tag sozusagen so auch schwarze Löcher im Haushalt also zu, anzugucken. Also oder zumindest zu gucken, wo stehen da so Ungereimtheiten drin. Und das ist dann halt immer so ein Punkt, wo man dann versucht, das Budget zu erraten und oder vielleicht auch einzelne, also Budgets von einzelnen Programmen zu erraten und so weiter. Aber das sind
bräuchte man eine Geheimdienstorganisation dafür.
Ja, ja, genau. Das ist halt auch nicht ganz trivial. Und überhaupt Bilanzauswertung ist sowas.
das fängt ja, glaube ich, schon mit einer regulären Bilanz an. Ja.
Also das ist nicht sowas, was jedem vielleicht so unbedingt viel Spaß macht. Und, also ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass die in den 60er Jahren, also von 61 bis 69, da hat es die NSA geschafft, so von ungefähr 60.000 auf über 90.000 Leute anzuwachsen, also Angestellte. Und das Budget stieg irgendwie von 600 Millionen auf knapp 1 Milliarde US-Dollar an. Also, und das, wie gesagt, es war dann, also die letzten Zahlen sind Ende der 60er Jahre. Und auch heute, also es gibt zumindest, was ich so gelesen habe, nee, wirklich aktuelle verlässliche Zahlen. Also so die letzten Zahlen müssten von 2006 oder 2004 sowas in der Richtung sein. Also sind schon ziemlich veraltet. Und es ist also gerade jetzt anzunehmen, dass die NSA natürlich also von der Basis 2006 nochmal ein enormes Budget, also Budgetsteigerung auch erhalten hat. Also davon würde ich ausgehen. Und insofern müssen die Zahlen natürlich dort nie unbedingt so korrekt sein, wie man sich das vielleicht wünschen oder annehmen würde. Und ich glaube, ab ungefähr Mitte der 2000er Jahre ist dann auch das Budget immer als geheim eingestuft worden. Und damit ist sozusagen weg von der.
Kein direkter Zugang.
Genau. Also es gibt halt auch Leute, die dann anfangen, sozusagen Satellitenbilder auszuwerten von dem NSA-Gelände und sozusagen die Parkplätze zu zählen und dahingehend abzuschätzen, wie viele Leute dort arbeiten. Oder halt genauso den Büro-Quadratmeter-Raum durch die benötigte Fläche pro Mensch zu rechnen und dann Abschätzungen treffen. Also so auf die Art und Weise versucht man dann zu erraten, wie viele Leute dort arbeiten. Und ja, und über so Bilanztricks versucht man halt rauszukriegen, wie hoch das Budget ist.
Und wie ist eigentlich die NSA so lokal verteilt, also örtlich verteilt? Ist sie so quer über die USA gestreut oder gibt es das NSA-Zentrum? Oder?
Na, das NSA-Zentrum ist halt Fort Meade.
Ja.
Also das ist, die haben eine eigene Autobahnabfahrt.
Aber sie werden ja eigentlich töricht, im Prinzip ihre ganze Sachen dort.
Ja, das ist natürlich, also die sitzen nicht dort, nicht nur dort. Also das ist ganz klar, dass die haben also so verschiedene Abhörpunkte sozusagen, diese Listening Posts, und die sind verteilt um die ganze Welt. Natürlich, also auch die Angestellten sozusagen arbeiten halt auch in Militärschutzpunkten überall weltweit verteilt. Und gibt allerdings einige größere, also in arabischen Staaten. Also ich habe Abu Dhabi im Kopf, aber da würde ich mich jetzt nie festnageln, ist aber, glaube ich, ein relativ großer. Ich glaube auch, dass geplant war, in Bagdad einen größeren zu errichten. Innerhalb der USA und in Florida gibt es einige große Punkte. Also die sind halt auch, also sind natürlich nicht nur lokal an einem Fleck, sondern an diversen Flecken. Also das habe ich mir jetzt nie genau aufgeschrieben, aber so aus der freien Erinnerung heraus gibt es einige Punkte, einige größere Stationen.
Also in dem Sinne sind sie dezentral organisiert?
Nee, würde ich nicht sagen. Also die Zentrale ist schon
echt?
Fort Meade.
Das heißt im Prinzip, dieses eine Herzstück, zack, bumm,
Rakete also wenn drauf dann, und fertig. Dann, naja, das weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es irgendwo noch einen geheimen Atombunker, wo alle Leute sitzen, die an der Weltverschwörung arbeiten oder so. Das weiß ich nicht. Aber zumindest, was man jetzt öffentlich sieht und weiß, ist dort halt der zentrale Punkt. Und dort arbeiten mit Abstand auch die meisten Leute. Also da arbeitet das Gros der NSA-Angestellten.
Und inwieweit war jetzt eigentlich, das fiel mir jetzt zwischendurch ein, die NSA an diesen Ermittlungen bezüglich dem Irak, also dem Vorläufer oder die Auswertung für den Irakkrieg? Mitbeteiligt. Denn das war ja so ein bisschen auch eine Debakel-Situation, wo es erst hieß, große Chemiewaffen und wir müssen unbedingt und so weiter. Wie weit war das eigentlich Zulieferarbeit von der NSA? Weißt du, wie viel die da beteiligt war?
Also mir ist dazu interessanterweise gar nicht bekannt. Da habe ich mich auch noch gar nicht gefragt, ob die. Also ich nehme an, dass die mit Sicherheit dazu Arbeit geliefert haben. Ich weiß, dass es vom GCHQ, also vom britischen Geheimdienst, dazu Arbeiten gab. Allerdings ist auch bekannt, dass sie auch als irgendwelchen Diplomarbeiten von Studenten abgeschrieben haben. Also Open Source Intelligence. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nie, ob die NS, also ob es jetzt sozusagen jetzt Belege gibt, wo man erkennen kann, dass sie daran mitgearbeitet haben. Es ist natürlich einfach von der Struktur der Organisation. Also an sich ist es auch ein Auslandsgeheimdienst. Also die Aufgabe ist natürlich, das große Ohr außerhalb der USA zu halten. Und das ist ja auch diese große Diskussion, die wir jetzt bei diesem PRISM-Programm haben. Also sozusagen Intelligence außerhalb der Staaten halt zu sammeln. Und da wird Irak wäre halt natürlich als eines der Ziele, wird mit naheliegen. Und ich vermute, und ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, in irgend so einem der genannten Bücher steht sogar da was drin. Also müsste man nochmal genau nachlesen.
Und aber eben jetzt ist dieser Auslandsgeheimdienst denn wirklich nur für das Ausland tätig?
Also, also fürs Ausland auf keinen Fall. Also aber auch das kann man aus meiner Sicht eigentlich ganz gut verneinen, weil auch hier, also das, es gibt jetzt diese Diskussion um so ein FISA-Gesetz oder diesen FISA-Court in der USA. Und da muss man halt auch nochmal in die Geschichte gehen. Das ist eigentlich auch eine Sache, die ich noch erzählen wollte, aber ich habe jetzt schon irgendwie sehr lange erzählt. Also nur ganz kurz. Es gab halt eben dieselbe Situation eigentlich wie nach dem Ersten Weltkrieg, stellte sich wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man auch da wieder gerne die Telegramme abhören wollte und ein bisschen mehr lauschen wollte. Und auch, also die, ziemlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ist halt so eine neue Operation ins Leben gerufen worden, die heißt Operation Shamrock. Müsste man auch unter dem Titel bei Wikipedia vermutlich finden. Und da haben die sozusagen mit den diversen Telefongesellschaften zusammengearbeitet und haben gesagt, immer her damit. Ja, hier ist unser großer Korb, wir stellen euch den früh hier, hier rein, macht den mal voll, wir holen den dann ab. Also ja, übertrieben gesagt. Also es ist aber in der Tat so gewesen, dass immer nachts dann das geliefert wurde und die haben dann eben versucht, das auszuwerten. Und dann später, als es dann mehr elektronisch wurde, haben sie es halt auch auf elektronischen Wege gemacht und das halt ging bis in die 70er Jahre. Also Anfang, also ich glaube ziemlich genau 1970 gab es so die ersten Berichte, dass es da irgendwas gibt und ich glaube so also 74 oder 75 dann wurde es dann halt auch ein ziemlich großer Skandal. Also das, weil eben da auch erwiesenermaßen die Inländer abgehört haben, was sie eben nicht dürfen. Also und da gab es also große Diskussionen, gab eine Ermittlungskommission, also die sogenannte Church Commission ist da eingesetzt worden, die halt Leute befragt hat. Und eigentlich hätte die auch die Leute hinter das Gitter bringen müssen.
Da gab es wahrscheinlich wieder andere Kräfte.
Ja, das, also ich kann nicht genau sagen aus meiner Erinnerung heraus, warum das jetzt nicht der Fall ist. Es ist auf jeden Fall so, dass es in diesem Radio Communication Act von 1912 gibt es Regelungen drin, dass sozusagen, wenn der Provider sozusagen diese, ich sage jetzt mal Privatsphäre, das steht halt so in dem Gesetz nicht drin, aber vom Sinngehalt her die Privatsphäre der Kunden verletzt, dann macht er sich strafbar und hat ins Gefängnis zu gehen. Und es ist dann später nochmal ergänzt worden, dass sogar der Chef der Kommunikationsanstalten auch mit ins Gefängnis gehen muss, wenn sowas rauskommt. Also wenn jetzt sozusagen der Chef der Telekom sowas mitmachen würde, müsste der, wenn man das Gesetz hier an würde, auch ins Gefängnis gehen.
Auf welcher Basis liegt eigentlich dieses Gesetz? Also ist das in international?
Nee, das ist ein US-Gesetz.
Ach, ein reines US-Gesetz.
Reines US-Gesetz. Also das hat, ist nur.
Okay. Also braucht unser René Obermann in dem Sinne nicht zu befürchten.
Na gut, ich meine, es gibt T-Systems USA. Und das hat also vermutlich, also mit Sicherheit hat die natürlich einen Geschäftsführer innerhalb der USA. Und wenn man das jetzt so anwenden würde, also sagen wir mal angenommen, es wäre jetzt 1970 und die wird das machen und man würde das anwenden, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, aber ich bin weit davon entfernt, ein Jurist oder ein Experte für US-Recht zu sein. Also würde ich aber vermuten, dass dann eben der Chef von T-Systems USA ins Gefängnis wandern müsste. Und also der Durchgriff auf Deutschland, den stelle ich mir schwer vor, aber da müsste man halt wirklich nochmal genauer reingucken. Also auf jeden Fall gab es damals eben also aufgrund dieser Operation Shamrock einen enormen Skandal, weil sie eben auch Amerikaner mit abgehört haben. Und diese Church Commission, die hat halt dann auch lange Zeit ermittelt, hat einen Bericht erstellt. Und sozusagen eines der Konsequenzen aus dieser Geschichte ist eben diese Errichtung, oder es gab ein neues Gesetz, dieses FISA-Gesetz, Foreign Intelligence Surveillance Act oder sowas. Da wurde eben nochmal genau gesagt, was sozusagen die Richtlinien für Abhörmaßnahmen sind. Und mit dem Gesetz gibt es also einen FIS-Court, also so ein Geheimgericht. Das ist auch das, wo jetzt sich quasi auch viele über das Geheimgericht quasi aufregen. Und sozusagen, wenn jetzt Abhörmaßnahmen stattfinden sollten, also wenn die NSA Inland abhören wollte, musste die quasi den Gerichtsbeschluss dort erwirken. Die musste halt zu diesem Richter gehen. Hm. Also gab es so ein Team von Richtern und die haben sich das dann halt angeguckt und mussten dann halt das Ganze genehmigen oder ablehnen. Mhm. Und dann, wenn die halt das genehmigt haben, was sie bis 2000 nahezu in 100, also meines Wissens in 100% der Fälle gemacht haben. Mhm. Also meines Wissens, wenn ich mich jetzt auch richtig erinnere, sind die ersten Ablehnungen in der ersten Zeit 2001 bekannt gewesen. Und also von 2001 bis heute sind aber nur 11 Ablehnungen bekannt geworden. Mhm. Also
ja gut, die werden entsprechend vorbereitet dorthin gehen. Ja, also die werden da nicht wegen jeder Lappalie dorthin trapsen.
Ja. Oder? Also jetzt, man kann das jetzt verschiedentlich deuten. Also man hatte ja auch dasselbe Problem in Deutschland, dass eben so Überwachungsmaßnahmen in aller Regel akzeptiert werden. Hm. Und da ist immer die Begründung, die man hört, dass der Richter. Der hat eben die Möglichkeit zuzustimmen oder abzulehnen. Wenn er zustimmt, heißt das, er unterschreibt diesen Antrag und es ist fertig. Hm. Wenn er ablehnt, muss er eine Begründung schreiben, warum er das ablehnt. Okay. So, und Richter haben einfach immer Zeitdruck. Also es gibt einfach wirklich viel zu tun für die Leute und haben quasi immer noch so einen Stapel anderer Sachen. Hm. Und deswegen ist es auch aus der Sicht einfacher zuzustimmen als abzulehnen. Hm. Und das ist sozusagen eine Begründung, die man immer wieder hört, warum auch in Deutschland das in der Regel durchgewunken wird, so eine Maßnahme. Und ja, ich meine, weiß nicht, ob das jetzt sozusagen der volle Grund ist, aber jedenfalls auf jeden, also dieser FISA-Akkord sollte quasi so eine Art rechtliche Absicherung sein, damit eben die NSA nicht ungesetzlich hier irgendjemanden abhört. Und nach meinem Eindruck, das ist aber, also kann ich nur das auch wiedergeben, was ich so gehört habe und gelesen habe, ist eben in diesem Zeitraum von 78, als dieses Gericht eingerichtet wurde, bis 2000, scheint sich die NSA enorm dran gehalten zu haben. Also wirklich sozusagen, also es gibt dann sozusagen ergänzt noch so eine Direktive, es gibt so US Intelligence Directive, USS 18 heißt die. Und da steht auch nochmal ganz genau drin, dass ein Amerikaner wird auch im Ausland nicht abgehört und darf nicht abgehört werden und man kann sich eben darauf verlassen und so weiter und so fort. Und es gibt da wirklich Berichte auch sozusagen von den Geheimdiensten, dass sobald da irgendein Amerikaner in der Kommunikation enthalten ist, egal wo, dann schalten die sofort das Gerät ab und löschen das Stück vom Band. Aha. Also bis 2000 haben die das angeblich wirklich knallhart so durchgezogen. Konsequent, und da gab es auch keinerlei, also sagen wir bis 2001, also bis zum 11. September letztlich. Mhm. Also gab es auch keinerlei Diskussionen und der 11. September war dann halt eben die Zäsur, die große, die eben einiges geändert hat. Und schon vor 2000 gab es eben diese Diskussion, man sah irgendwie, es kommen solche großen Datenwellen an. Und ja, die muss man halt auch irgendwo auswerten. Und wie macht man das am besten? Und damals war eben ein Mensch, der sich sozusagen Gedanken zu einem Programm gemacht hat. Er hat sich überlegt, wir machen jetzt eine Software, sozusagen eine Abhörsoftware. Und der hat versucht sozusagen in die Software rein so eine Gesetz, so eine Grundgesetz, sondern verfassungsmäßige Ordnung rein zu konstruieren sozusagen. Und also letztlich die Idee rein technisch ist einfach, dass die natürlich auch Gespräche abhören, auch zum Teil von Amerikanern, aber sozusagen die Gespräche werden erstmal verschlüsselt abgelegt. Mhm. Und also ich weiß nicht, wie die Schlüsselverwaltung passiert, aber war auch irgendwie so geregelt, dass es eben nicht jeder irgendwie mal das Ganze aufschließen und mithören kann, sondern es ist letztlich dann so gewesen, dass wenn die jetzt, also die wussten halt eben, Herr Müller quatscht mit Herrn Meier oder Alice mit Bob. Und wenn sie jetzt irgendwie einen begründeten Verdacht gegen Bob haben, dass er ein Terrorist ist oder ein MP3-Downloader oder irgend sowas. Also nee, ist also ganz ernsthaft gesprochen, natürlich jemand, der schwere Verbrechen begeht, dann sind sie halt mit diesem, oder die war zumindest die Idee, dass sie dann sich einen Beschluss holen von diesem FISA-Akkord. Und wenn sie den Beschluss haben, dann entschlüsseln sie sozusagen einen Teil des Bandes und hören dann, was da gesprochen wird. Und wenn auch der Beschluss da ist, dann hören sie natürlich laufend in die Kommunikation von der Person mit rein. Mhm. Und das ist sozusagen, also die Software läuft unter dem Namen SynThread. Mhm. Und wie gesagt, ist also schon vor 2001 entwickelt worden und hat also damals wohl um die 3 Millionen Dollar die Entwicklung gekostet.
Mhm. Das ist ja eigentlich preiswert.
Ja. Und wie gesagt, also das hauptsächliche Ziel war halt wirklich eben so eine
flächendeckende Überwachung.
Genau. Aha. Also, na, also an sich noch nicht flächendeckend überwachen, sondern zumindest in den Darstellungen, die ich so kenne, ging es halt wirklich darum, auch sozusagen diesen verfassungsmäßigen Schutz zu gewährleisten für die Amerikaner, auch, also auch wenn sie jetzt im Ausland abhören. Also da ging es noch, das Ziel war gar nicht Inland unbedingt abzuhören, wobei auch es da schon Bestrebungen schon vor 2001 gab, sozusagen in die Kabel der Provider mit, also, oder in die Rechenzentrum von Provider mit reinzukommen. Mhm. Ja, und dann hat man gesehen halt 2001, der Terror ist überall. Und ja, dann ist das war quasi wirklich ein Dammbruch. Also sind quasi diese Begrenzungen, also
moralische,
ja, sind einfach dann gerissen und man musste quasi mit dieser Begründung Kampf gegen Terror ist dann mehr oder weniger alles gemacht worden. Mhm. Und was aber auch sehr interessant ist, dass dann es auch sozusagen innerhalb der NSA so eine Wende gab. Also vorher gab es in der Regel interne Entwicklung. Mhm. Also irgendwie dieses Synthroid-Programm, das ist halt von NSA-Leuten entwickelt worden. Und es gab ganz, ganz wenig sozusagen öffentliche Aufträge, dass irgendwelche Rüstungsfirmen da irgendwas gemacht haben. Und ja, auch das hat sich seit 2001 quasi komplett und über Nacht geändert.
Echt?
Na,
also im Prinzip, hatte man da kein Wissen mehr intern? Hat man im Prinzip sich nicht mehr selbst vertraut? Oder hat man da im Prinzip jegliche Scham verloren und ist dann einfach auf den Markt gegangen und hat sich bedienen lassen?
Das weiß ich nicht. Also ich würde jetzt vermuten, dass es auch geschickte Lobbyarbeit natürlich ist. Von den diversen Firmen. Und was eben auch zu beobachten ist, dass es so einen regen Austausch gibt. Also dass eben jemand, der vorher eine hohe Position bei der NSA hat, auf einmal dann bei so einer Rüstungsfirma arbeitet und dass die dann auf einmal auch mehr Aufträge kriegen, was natürlich nur an den super Ausschreibungen liegt. Was anderes ist ja völlig fernliegend.
Dann die Fachkräfte haben.
Ja, ja. Ne? Und also das ist wirklich zu beobachten, dass es da wirklich so einen Schwung gibt, dass Leute dann auf einmal von der Firma zu einer kommerziellen Firma quasi gehen, also von NSA nicht so woanders hin. Wenn ich mich richtig erinnere, geht aber das auch durchaus in die andere Richtung. Mhm. Dass sozusagen auch Firmen, also was oft auch vorgekommen ist dann, dass NSA-Analysten, die haben bei der NSA gearbeitet und dann sind es halt meinetwegen hier wie jetzt auch das eine, ich meine, ich weiß nicht, ob die Geschichte bei diesem Edward Snowden sich genauso abgespielt hat, aber vom Ansatz her ist das Beispiel ähnlich. Die wurden dann halt abgeworben, halt gesagt, meinetwegen zu Booz Allen oder SIEC oder irgendwelchen anderen Firmen, sind die quasi übernommen worden, haben dort mehr Geld gekriegt und haben quasi aber am nächsten Tag mit ihrer Arbeit am selben Arbeitsplatz weitergemacht. Wir haben quasi nur eine enorme Gehaltserhöhung von einem Tag auf den nächsten gekriegt. Also das war sozusagen das, was sich für sie geändert hat. Ist also die Clearance, also die Sicherheitseinstufung ist geblieben, das Arbeitsgebiet ist geblieben. Also es hat sich quasi sozusagen außer dem Arbeitgeber und dem Gehalt nicht geändert. Aber was natürlich sozusagen auch fatal ist für die Finanzen, das hat natürlich enorm viel Geld gekostet, weil ich meine, die machen das ja auch nicht aus Nächstenliebe, da irgendwie die Leute dahin zu schicken. Und interessanterweise ist eben genau dieses Synthroid-Programm dann eingestampft worden, bevor es richtig in Aktion getreten ist. Mhm. Und Trailblazer war der Nachfolger. Und der sollte eben dann eben auch so ein großer Datenstaubsauger sein. Und ich habe die genaue Zahl vergessen, was das Programm kosten sollte, aber es waren im einstelligen Milliardenbereich. Mhm. Also von 3 Millionen hat man mal schnell ein paar Milliarden ausgegeben. Und jetzt auch wieder überspitzt gesagt, ist aus dem Programm außer ein paar PowerPoint-Folien nicht geworden. Also das ist dann irgendwann, ich glaube 2006 oder 2007, dann also eingestellt worden.
Mhm. Aber war das interne Entwicklung oder war das?
Nee, das war halt schon mit externen Contractors, also mit so Firmen. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dann sozusagen gab es ein Nachfolgeprogramm, das hieß Stellar Wind. Aber kann mich jetzt auch täuschen. Also auf alle Fälle gab es zumindest ein Nachfolgeprogramm, Name müsste man nochmal sich auch googeln. Und über das ist aber jetzt auch nicht mehr bekannt. Also das, man kennt das Trailblazer-Programm und man kennt es auch eben deswegen, weil es eben auch hier ein paar mutige Leute gegeben hat, die den Whistle geblowt haben. die Pfeife geblasen haben. Nee, also die halt sozusagen also wirklich da rausgegangen sind und zumindest zum Teil erzählt haben, was da los ist. Also der William Binney spielt da eine große Rolle. Der hat also dieses Synthroid-Programm wohl zum großen Teil mit konzipiert. Was haben wir noch? Namen sind Thomas Drake ist noch ein ein bekannter Name und auch Kirk Wiebe. Das waren, glaube ich, die drei, die hier in dem Zusammenhang mit diesem Synthrads Trailblazer-Komplex dann nach draußen gegangen sind und das mit veröffentlicht haben. Und da hat sich eben auch gezeigt, dass eben da Friedensfürst und Bürgerrechtler Obama irgendwie längst nicht das hält, was er verspricht. Also in den Fällen und auch in anderen Fällen hat er die ja also wirklich massiv verfolgen lassen. Und auch heute, also so ein viel zitiertes Zitat ist oder eine viel zitierte Tatsache ist einfach, dass er in seiner Amtszeit mehr Leute, also mehr Whistleblower verfolgt hat als alle anderen Präsidenten zusammen vor ihm. Mhm. Also es gibt halt so einen Espionage-Act und unter dem Espionage-Act hat er also sehr, sehr viele Leute quasi versucht zu verfolgen und vor Gericht zu stellen und so weiter und so fort. Und eben auch, also den Thomas Drake zum Beispiel, der hatte irgendwie eine ellenlange Anklage dann. Und was er hat interessanterweise gar keine Geheimnisse verraten, sondern er hat sich sozusagen in seinem Sinne korrekt verhalten und hat nur sozusagen diesen Missbrauch von Geldern angezeigt. Also er erst, also auch wirklich sozusagen ganz korrekt, also erst bei seinem Vorgesetzten, bei dem Vorvorgesetzten, bei der Überprüfung, also sozusagen parlamentarische Kontrollkommission, würde man in Deutschland sagen. Das hat alles nicht funktioniert. Dann ist er halt zur Presse gegangen und hat gesagt, hier, bum, bum, bum. Und die hat es dann natürlich veröffentlicht und sozusagen, das hat dann bei ihm dazu geführt, dass dann halt die Polizei eingeritten ist, die Wohnung durchsucht hat und dass er halt wirklich auch vor Gericht gestellt wurde und angeklagt wurde, eben auch unter diesem Espionage-Ding. Mhm. Und aber die ganze Anklage ist in sich zusammengebrochen, erst dann irgendwie wegen, wie heißt das, minor Computer Misuse oder sowas verurteilt worden. Also musste irgendwie ein paar Community-Stunden, also musste halt irgendwie mal drei Tage lang Garten einen Rasen mähen oder irgendwas machen, ich weiß es nicht. Also er hatte irgendwie ein paar so Aufgaben, die er dann machen musste, also aber sozusagen wegen diesen ganzen Spionagesachen ist er nie verurteilt worden und eigentlich noch viel, viel krasser ist es bei diesem William Binney. Hm. Auch gegen den hatte man quasi nicht in der Hand und der erzählt aber, dass eben eines Tages ist halt unter großem Getöse bei ihm die Tür eingetreten worden und also seine Frau und Kinder irgendwie festgehalten wurden und er stand irgendwie gerade, also er kam gerade aus der Dusche und als er rauskam, stand halt jemand mit der gezogenen Pistole vor ihm. Und die haben aber letztlich wohl nach seinen Angaben gar nichts gemacht, außer eben das mal ein bisschen mit der Pistole rumzuwedeln, ein paar böse Worte zu sagen und dann sind sie wieder gegangen. Also sie haben noch nie mal eine Hausdurchsuchung gemacht oder sowas. Also er geht davon aus, dass es wirklich nur sozusagen eine Warnung, ein Warnschuss an seine Adresse war, dass er einen Mund zu halten hat. Was er aber gesagt hat, das macht er halt nicht. Das ist ihm zu viel. Mhm. Also das ist halt eben wieder so ein Ding gewesen, was rausgekommen ist. Dann gab es dieses sogenannte Warrantless Wiretapping-Programm. Da ist halt, also Mark Klein wäre der Name, nach dem man suchen müsste. Oder, ich glaube, viel schneller kommt man noch über die Zahl 641a zum Zuge. Gibt nämlich diesen sogenannten Raum 641a, den der bei AT&T, also im AT&T-Gebäude, da gab. Und dem Mark Klein ist halt aufgefallen, dass in dem Raum quasi alle Kabel gehen durch den Raum und das sind irgendwelche Leute, die er nicht kannte, die da arbeiten und niemand durfte den Raum betreten. Und er hat dann halt im Laufe der Zeit halt rausgefunden, dass eben Agenten sind, die hier einfach die Datenströme halt mitlesen und sozusagen im Laufe seines Whistleblowings und auch anderer Sachen ist dann eben rausgekommen, dass eigentlich alle US-Provider haben so große Rechenmaschinen in ihren Providern, in ihren Rechenzentren stehen, die quasi den kompletten Datenverkehr abschnorcheln. Mhm. Also das ist halt schon so Mitte 2000, also Jahreszahl müsste ich selber nochmal nachgucken, ist es dann rausgekommen. Also dann zum Beispiel, es gab zwei große Klassen von Maschinen, interessanterweise, die eingesetzt worden sind. Also es gibt eben diese Naros STA irgendwas. Also Naros ist so eine Firma und die stellen halt Analysiergeräte her. Also STA steht irgendwie für Semantic Traffic Analyzer. Und es ist aber interessant, mal so die Spezifikation von dem Ding durchzulesen. Das ist halt irgendwie so ein Gerät, der kann live in ein Gigabit-Netzwerk mithören und aber nach komplizierten Regeln den Verkehr analysieren. Also das ist, also vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren hat man immer gesagt, ja, und wenn man in das Mail das Wort Bombe reinschreibt, dann geht irgendwo ein rotes Licht an und so weiter oder irgendwie, also irgendwelche Stichworte. Und das ist aber sozusagen für das Gerät ist das also ganz primitiv. Kann wirklich nach großen, komplexen Regeln in einen Provider Traffic halt reingucken und dann auch real-time sozusagen entscheiden, da ist was oder da ist nicht. Und das war also auch, also das gab auch große Diskussionen innerhalb der USA, als das rausgekommen ist, weil das ganz klar natürlich Inlandsüberwachung war. Ja. Natürlich alles der Terrorbekämpfung. Auch das, im Grunde genommen das, was wir jetzt von den Behörden hören, hat man auch damals schon gehört. Das ist also jetzt keine wesentliche Neuigkeit. Und was wollte ich sagen?
Dass das Programm dann
entspricht. Ach so, ja. Nee, und also da gab es wohl auch innerhalb der US-Regierung enormen Streit, ob das wirklich verfassungskonform ist oder nicht. Und also da gibt es Geschichten. Und das ist, also wenn man das liest, also ich muss das mal dann auch verlinken, das liest sich wirklich wie ein Krimi. Da ist halt irgendwie der Albert González, der war halt zu Bush-Zeiten Justizminister. Und dessen Aufgabe war quasi diese Ermächtigung des Präsidenten, die alle 90 Tage zu verlängern. Also immer alle 90 Tage ist quasi die NSA zu ihm gekommen und hat gesagt, wir brauchen für die nächsten 90 Tage jetzt wieder das Recht, die Geräte weiter zu bedienen. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es dann so, dass der ist irgendwann im Krankenhaus gelandet und sozusagen sein Stellvertreter, der war der Meinung, das ist nicht verfassungskonform und er kann das nicht unterschreiben, so in der Form. Mhm. Und es ist aber sozusagen formal war es so, dass er, also dieser Stellvertreter war in der Zeit Justizminister und der Justizminister, der im Krankenhaus war, war irgendwie kein Justizminister. Also wie gesagt, Juristen mögen mir verzeihen, ob meiner Darstellung, das ist auch jetzt noch frei aus der Erinnerung. Und dann ist er wohl, also ist sozusagen der González sozusagen wieder von höherer Stelle als Justizminister umernannt worden. Dann haben die versucht sozusagen über mehr oder weniger eine Raserei durch Washington in das Krankenhaus zu kommen. Aber der Stellvertreter hat es irgendwie geschafft, eher da zu sein und hat auf den González eingeredet, dass zum einen er gerade kein Justizminister ist und zum anderen das sehr fragwürdig ist.
Ja.
Und dann sind die sind halt spät gekommen und sie mussten dann auch wieder abtreten. Also die haben die Unterschrift dann nicht gekriegt. Und das war dann wirklich so, dass es über mehrere Tage, also mehrere 10 Tage lang war das Gesetz, stand in der Luft. Also die Ermächtigung war nicht da und die Maßnahme war nicht. Und
sie hätten eigentlich gar nicht arbeiten dürfen.
Eigentlich hätten sie die Maschinen gar nicht benutzen dürfen zu der Zeit. Aber wie gesagt, diese ganze Geschichte ist wirklich, liest sich wie ein schlechter Hollywood-Film. Und also ich gehe davon aus, dass das auch korrekt ist, dass es jetzt nie irgendwie übertrieben dargestellt ist. Also das sind halt so Sachen, die man vielleicht lieber auch nie wissen. Weil sonst kommen wir wieder zum Datenkanal 23 und glaubt man Verschwörungstheorien. Ja, und auch trotz des enormen Aufschreis in den USA. Über dieses, also das New York Times hatte damals das veröffentlicht, dieses Warrantless Wiretapping-Programm, hat sich eigentlich nicht verändert. Es gab halt nur zum einen eine Gesetzesänderung. Ich weiß gar nicht, ob das auch in diesem FISA, also im zweiten FISA-Act quasi drin war, oder ob das in einem Extragesetz nochmal verhandelt worden ist. Also auf jeden Fall wurde das dann quasi auch nochmal legitimiert und auch im Jahr 2008 gab es eben diesen FISA-AA, also den der FISA-Act oder FIS-Act, muss man korrekt sagen, von 78, ist dann verlängert worden. Also das heißt FISA Amendment Act, dieses Gesetz. Und da haben die Dienste nochmal weitreichend Befugnisse gekriegt. Also da ist quasi so die ganze Inlandsschnüffelei erlaubt worden. Also ich glaube sogar, dass sie remote auf Computer hier mitlesen dürfen. Und also wirklich umfassende Rechte haben die da mit diesem Gesetz auch gekriegt. Das ist, also das ist jetzt auch was sehr groß in der Diskussion, in der Kritik natürlich steht. Weil
aber das ist natürlich interessant, also dass jetzt in dem Sinne mit den doch recht legal, oder naja, sie haben ja doch eigentlich versucht, sich schon eigentlich legal zu verhalten.
Na, sie haben das alles legalisieren lassen und oder dann jetzt stehen sie auf dem Standpunkt, das war alles legal, was wir gemacht haben. Und wir wissen gar nicht, warum ihr euch überhaupt
aufregt. Ich meinte jetzt eher so zurückblickend so in die Anfangszeiten, dass man eher aus einer Beobachterrolle heraus und Beobachten von einigermaßen zugänglichen Quellen dann jetzt es schon langsam so weit geht, dass einem das egal ist, ob man es darf oder nicht und es einfach nur tut.
Ja.
Also so eine gewisse Verrohung oder eine
Na, das ist halt eben zu beobachten. Also deswegen kann man auch nur sagen, man braucht halt letztlich wirkungsvolle demokratische, rechtsstaatliche Schranken, die halt auch so einen Geheimdienst in der Arbeit begrenzen. Und es ist auch, also was eben jetzt immer wieder gesagt wird, dass der derzeitige NSA-Chef, der Keith Alexander, ist eigentlich innerhalb der USA momentan der mächtigste Mann. Der hat, also das sind ja, die NSA sind ja Militäreinheiten und er ist nicht nur NSA-Chef, sondern eben gehört eben der CSS, also Central Security Service oder irgend sowas. Also und noch diverse andere Armeeeinheiten und sozusagen der Armeeverband, der ihm untersteht, ist der größte der Vereinigten Staaten momentan. Und das wird natürlich auch enorm kritisch gesehen.
Habt ihr welche?
Also Jörg sagt gerade also, hier, also wir müssen, wir kriegen gerade den Zettel reingereicht, wir müssen in 3 Minuten Schluss machen und dann Musik machen, weil wahrscheinlich hier die nächsten Leute dastehen. Ja, also auf jeden Fall lässt sich eben auch wirklich beobachten, das, was du schon gesagt hast, dass, wenn man sozusagen sowas erlaubt und nie einschränkt und keine rechtsstaatlichen Schranken da irgendwo einbaut, dann wird das eben immer weiter auch missbraucht. Und
ja. Ja, natürlich, das in dem Sinne, wenn die Möglichkeiten da sind, brauchst du nur noch drauf warten, bis im Prinzip derjenige kommt, der sie nutzt. Wir hatten ja anfangs schon, oder nee, umgekehrt vor der Sendung schon diskutiert gehabt, dass in den USA viele Geheimdienste existieren. Das andere wäre im Prinzip der CIA als andere Geheimdienstorganisation in dem Sinne in den USA. Gibt es eigentlich noch andere, die sich so nachrichtendienstlich betätigen oder sowas? Also gibt es eigentlich die Konkurrenz innerhalb der USA, innerhalb des Bundes?
Gute Frage. Nächste Frage. Ja. Also mir fällt gerade kein größerer ein. Es gibt sicherlich kleinere Einheiten, die genauso Collection, also so Nachrichtensammlung machen und Aufbereitung. Aber ich denke einfach, dass die NSA in dem Falle so gut in dem Sinne ist, dass es sozusagen eine Konkurrenz oder eine Nachbarorganisation vergleichsweise schwer hat. Also mir ist jetzt keine Organisation bekannt, die ausschließlich auf demselben Gebiet arbeitet wie die NSA.
Okay, also ja, gut. Ja, damit sind wir ja eigentlich, glaube ich, ganz weit durch das Thema durch.
Genau, also wir haben jetzt am Schluss doch mal ein bisschen beschleunigt. Ich meine, ich könnte noch einiges erzählen dazu. Aber wie gesagt, wir kriegen gerade hier so einen Zettel reingereicht. Wir sollen jetzt bitte langsam Schluss machen, weil die Nächsten gerne das Studio beziehen wollen.
Und ich habe jetzt hier auch nochmal ein Lied rausgesucht. Das könnten wir auch gleich starten. Also in einer Minute oder sowas. Dann passt das nämlich mit dem Abschluss dann. Ja, und dann gleich, glaube ich, so als Ausblick auf die nächste Sendung, auf das kommende Mal wird es wahrscheinlich dann fast regulär weitergehen. Also wir werden nicht gleich an das Backup-Thema anknüpfen, sondern wahrscheinlich erst noch eine kleine andere interaktive Sendung gestalten wollen.
Aber wie gesagt, nach der Erfahrung der letzten 2 Sendungen bin ich jetzt vorsichtig mit der Ankündigung. Also lasst euch überraschen, guckt mal ein bisschen auf unsere Webseite, lest den Twitter-Kanal mit.
Ihr könnt noch verraten, wie die heißt.
Die Webseite heißt natürlich datenkanal.org. Der Twitter-Nutzer heißt auch Datenkanal. Der Identica- bzw. Pump.io-Nutzer heißt Datenkanal. Also Datenkanal in irgendeiner Form
überall gucken. Und dann, Datenkanal bei Google und ihr findet uns.
Auf jeden Fall. Ja, wir danken fürs Zuhören. Genau. Lest die Bücher, die ich dann nochmal verlinken werde. Ja, und dann habt ihr eine schöne Zeit.
Okay, also dann heute schwitzt noch kräftig und bis demnächst wieder. Tschüss.
Tschüss.
Sa hirap at ginhawa at sa